Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Vorschau auf den 30. Spieltag. Heute am Freitag, den 13. Deswegen, ja, kann ich auch schon sagen, der Tag ist wirklich hervorragend. Irgendwie mit meinem normalen Mikrofon klappt irgendwas nicht. Bin ich noch ein Ersatzmikrofon dabei. Aber das soll uns nicht davon abhalten, auf den 30. Spieltag der Fußball-Bundesliga zu schauen. Wir haben alle Spiele im Programm. Wir haben zu fast allen Vereinen auch einen Gast da. Und es ist ein brisanter Spieltag. Das kann man ganz deutlich so sagen. Und durch aktuelle Geschehnisse in der ersten Fußball-Bundesliga ist es, glaube ich, noch mal interessanter geworden, was an diesem Spieltag, aber auch natürlich unter der Woche im DFB-Pokal passiert. Und in den nächsten Wochen natürlich auch mit Hinblick auf das Saisonende. Und das erste Spiel, über das wir sprechen möchten, das hat gleich diesen ganz aktuellen Charakter. Das ist Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Und für die Eintracht begrüße ich ganz herzlich Christoph in der Leitung. Hallo Christoph.
Gute, hi.
Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, Niko Kovac und seine Äußerungen in der Pressekonferenz, wie es denn aussieht mit seinem Verbleib bei Eintracht Frankfurt. Da sagte er ja sowas wie im Moment und zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, dass. Ja, und der jetzige Zeitpunkt hat sich wohl verschoben. Um 15 Uhr heute ist eine Pressekonferenz angesetzt worden mit ihm und Freddy Bobic. Und das Ganze basiert auf den Gerüchten, dass er neuer Trainer des FC Bayern München werden wird. Wohl, ja, also die Bayern, die 2,2 Millionen Euro Ausstiegsklausel Ablöse werden sie wohl in die Hand nehmen für Niko Kovac. Ja, wie ist so deine Stimmungslage aktuell?
Ja, also es ist schwierig, um ehrlich zu sein, und es passt einfach ja so ein bisschen zu der Stimmung und auch zu dem miesen Wetter hier in Frankfurt, ja, was da gestern Abend sozusagen dann gegen späten Abend losgetreten wurde, ja, war dann doch irgendwo überraschend und es hat einfach vielerlei Hinsicht ein bisschen merkwürdige Verhaltensweisen gegeben. Du hast völlig richtig gesagt, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, zu dem Zeitpunkt hat Kovac von Stand jetzt gesprochen. Und Stand jetzt oder zu dem damaligen Zeitpunkt war es auch so, dass es scheinbar angeblich alles in Anführungszeichen keinen Kontakt gab. Man musste bis dato auch zumindest die Öffentlichkeit auch nichts von der Ausstiegsklausel. Jetzt ist es wohl so, dass laut den Aussagen der Medien gestern, es wurde immer noch nicht offiziell von Bayern und von Frankfurt bestätigt, dass Kovac Stand jetzt Trainer des FC Bayern werden soll zum Sommer. Es gibt diese kolportierte Ausstiegsklausel von 2,2 Millionen und er sich wohl ziemlich kurzfristig dafür entschieden hat, diese ja zu nutzen. Und wenn man dem Ganzen glauben mag, ein Freddy Bobic wohl angeblich auch gestern Abend aus dem Flieger gestiegen ist und davon nichts wusste, auch da überrascht wurde. Und die Eintracht hat es dann geschafft, sich heute Mittag zu melden, dass es die angesetzte Pressekonferenz statt um 13 Uhr um 15 Uhr gibt. Da wird man sehen, was dann Bobic und Kovac sagen. Ja, es ist eigentlich ja total verrückt. Auf der anderen Seite, klar, Kovac war immer irgendwie ein Kandidat, aber ich glaube, und es ist auch nicht so das Problem, dass er zu den Bayern geht, sondern es ist letztendlich die Art und Weise, wie es kommuniziert wird, wann es kommuniziert wurde, also jetzt auch vor dem schweren Spiel in Leverkusen, vor dem schweren Spiel auf Schalke. Das ist sozusagen das, was mich ganz persönlich daran ärgert, die Art und Weise auch eines FC Bayern Münchens mitten im April an den Verein Eintracht Frankfurt heranzutreten. Also, weil sie irgendwie verpeilt haben, das mit Jupp Heynckes hinzukriegen, melden sie sich jetzt in der ganz schwierigen Phase oder ganz wichtigen Phase für uns in Frankfurt. Und das ist einfach schade, um das mal ganz milde auszudrücken. Kovac kann man letztendlich keinen Vorwurf machen. Er hat seine Karriereziele, seine Karrierepläne. Da kann man auch gespaltener Meinung sagen, ob man sagen kann, okay, er hat sich hier das aufgebaut, warum stürzt er das Haus sozusagen mit ein, bevor es überhaupt das Dach fertig ist. Also ich bin hin und her gerissen von wirklich absolut ganz, ganz großer Enttäuschung bis hin zu Verzweiflung, bis hin zu Angst, was jetzt aus der restlichen Saison wird. Und es gibt auch Überlegungen, ob man oder Gerüchte, wo man sagt, okay, soll Kovac überhaupt noch an der Seitenlinie stehen? Also es ist, wie gesagt, ein großes, großes Medienaufkommen und ein großes Hin und Her. Und ja, man muss letztendlich abwarten, was in knapp 2 Stunden oder in 3 Stunden dann hier in Frankfurt besprochen wird. Deshalb ist es alles sehr ungewiss, aber dass sich die Wege trennen, ist ja fast dann schon jetzt absolute Sicherheit.
Was heißt es denn jetzt für das Spiel am Samstag gegen Leverkusen? Es ist ein direktes Duell um diesen 4. Champions League Platz. Mit einem Sieg könnte man an Bayern 04 vorbeiziehen. Mit einer Niederlage würde man dann 49,55 Punkte Rückstand haben auf Leverkusen. Ist natürlich jetzt keine so einfache Ausgangslage vor diesem so wichtigen Spiel.
Ja, eben. Also ich meine, da ist man auch genauso hinterhergerissen. Man könnte jetzt sagen, okay, Kovac schafft es mit welcher Motivation auch immer, die so zu pushen und zu sagen, okay, trotz Reaktionen und allem zu beweisen, dass er das in Frankfurt sauber und mit dem größtmöglichen Erfolg zu Ende bringt, mit einem Überraschungssieg oder Überraschungspunkt. Auf der anderen Seite, klar, ist die Stimmung auf der anderen Seite jetzt so im Keller, dass man sagen könnte, okay, das zieht uns runter, wir werden, sage ich mal, verdroschen wie Leipzig Anfang der Woche und gehen da mit einem bitteren Ding raus und das wirkt sich auf die nächsten Wochen aus. Also da bin ich wirklich, also man kann gespannt sein, das ist total schwierig einzuschätzen. Wenn man das versucht auszublenden, das Ganze, denke ich, dass die Eintracht nicht komplett chancenlos ist in Leverkusen. Klar, Leverkusen hat momentan so ein bisschen besseren Lauf. Wir auswärts in den letzten Wochen ja auch Schwierigkeiten mit unglücklichen Niederlagen. Aber ich sag mal so, wenn man das alles ausblendet, muss man sich grundsätzlich nicht verstecken. Es ist ein absolutes Topspiel. Und ja, es geht um den möglicherweise Champions-League-Platz, der, so bizarr das klingt, für die Eintracht immer auch noch in realistischer Weitreiche ist. Aber ja, es ist einfach total schwierig und ich traue mir da wirklich auch keine wirklich konkrete Einschätzung zu.
Ja, aus Leverkusener Sicht kann man, glaube ich, sagen, es war eine sehr erfolgreiche Woche. Du hast es gerade schon angesprochen, dieses Spiel in Leipzig, mal ganz insgesamt betrachtet, glaube ich, eines der besten Fußballspiele der Saison. Also einfach auch für den neutralen Fußballfan, das war schon richtig gut. Als Leverkusen-Fan kann man einfach sagen, dass ich sehr überrascht war von dem, wie die Mannschaft da aufgetreten ist. Also so das hätte ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem Julian Brandt hat, glaube ich, alle Register gezogen, weswegen man zu Recht mit ihm verlängert hat. Das war schon richtig schöner Fußball. Das war defensiv wie offensiv sehr, sehr erwachsen, würde ich fast sagen. Auch Kai Havertz, der ein super Spiel gemacht hat. Und das könnte jetzt den nötigen Schwung geben für die drei wichtigen Duelle. Das war ja Leipzig letzte Woche direktes Duell, diese Woche Frankfurt, nächste Woche dann in Dortmund. Und wenn man dann aus diesen Spielen 7, vielleicht sogar 9 Punkte holen könnte, dann kann das mit dem Champions-League-Platz schon ganz gut aussehen für die nächste Saison. Aber Frankfurt, schwierig zu spielen. Ich habe ehrlich gesagt am meisten Angst vor Eintracht Frankfurt, wenn man Angst haben sollte vor einer gegnerischen Mannschaft, weil ich nach wie vor finde, dass Niko Kovac sich da was Tolles aufgebaut hat mit der Mannschaft. Und ich glaube auch, die Mannschaft, egal ob Kovac jetzt bleibt oder nicht, diese Gier aus sich selbst herausziehen wird. Da sind genug erfahrene Männer dabei, die diese Mannschaft auch leiten und führen können. Sollte Kovac jetzt quasi kein Thema mehr so richtig sein für die Eintracht, nur noch als Mannequin sozusagen auf der Bank sitzen. Da haben wir ja einen Boateng, da haben wir aber auch einen Abraham, der von hinten das Ganze lösen kann, Russ. Aber auch die ganzen Jungen, die ja in diese Verantwortung gerutscht sind, schon über die ganze Saison. Deswegen ist das gar nicht mal so einfach für Leverkusen. Kann man jetzt natürlich ganz platt sagen, wenn sie so spielen wie gegen Leipzig, dann hat Frankfurt keine Chance. Aber das sehe ich nicht. Also das ist zwei Spiele hintereinander mal so zu spielen, das ist ja aber die große Schwierigkeit für Bayer Leverkusen. Dann fallen ja noch einige Spieler aus. Wendell fällt aus, Sven Bender fällt wohl aus. Und dann gibt es natürlich wieder einige Verschiebungen. Wie wird es taktisch aussehen? Fällt Leno aus? Da ist ja auch noch die Pressekonferenz offen. Da wird es dann wahrscheinlich mehr Informationen zu geben. Also einiges am Wackeln. Bei Leverkusen eher in der Mannschaft, personell, bei der Eintracht eher auf der Trainerbank. Wenn wir jetzt mal auf das Feld gucken, gibt ja dann immer noch 11 Spieler, die das Ganze wuppen müssen bei der Eintracht. Wie sieht's da so aus mit Verletzungen und eventuell zurückkehrenden Spielern?
Ja, also noch kurz die Rückmeldung. Also ich kann dir da absolut zustimmen und ich finde, oder das könnte halt genau die Nische sein, die die Eintracht nutzen kann oder nutzen muss, die Mannschaft. Die Nische, dass bei Leverkusen Ausfälle anstehen und ja ein bisschen auch die Konstanz immer das Problem war und wir jetzt auch gegen Hoffenheim nicht komplett schlecht aussahen. Auf dem Feld bei uns, Radetzky wird spielen höchstwahrscheinlich. Das ist ja auch nochmal ein Thema für sich. Aber ich denke, in der Abwehr werden wir unverändert bleiben. Man munkelt, dass vielleicht Fallett für Russ kommen könnte in der Dreierkette. Und dass ja auf der linken Abwehrseite oder der rechten Abwehrseite Chandler zum Einsatz kommt. Entsprechend müsste dann da Costa oder Willems weichen. Aber dass man vorne mit Jovic startet, der nur einen leichten Schlag aufs Knie bekommen hat. Haller, das ewige Thema, dann wohl doch wieder auf der Bank. Hatte eine gute Szene gegen Hoffenheim mit dem Lattentreffer, aber wirkt nach wie vor einfach noch gehemmt. Und ja, gut, wie du auch gesagt hast, mit Boateng, der ja unserem Anführer sozusagen, der vielleicht einfach auch über seinen Charakter und seine Erfahrung da auch nochmal den Spirit vielleicht ermöglichen kann, zu sagen, okay Leute, es sind einfach nur noch wenige Spiele mit dem Bonusspiel auf Schalke. Ja, und da versuchen einfach die Haltung, und das ist, glaube ich, auch das, was du gesagt hast, den Respekt, den sich Eintracht dieses Jahr erarbeitet hat durch ihr Auftreten, den einfach irgendwie beibehalten bis zum Ende der Saison und auch gegen Leverkusen zu zeigen, okay, wir sind bis hierhin gekommen, wir haben ein gewisses Image, wir haben ein gewisses Auftreten, wir werden jetzt nicht zurückziehen und vielleicht auch ihrem Trainer beweisen, es könnte sozusagen dann auch der Effekt sein, zu sagen, hier, Coach, auch wenn du weggehst, das hast du an uns und wir haben das gemeinsam irgendwie hier aufgebaut und wir bringen es bestmöglich zu Ende, weil letztendlich muss man auch nach wie vor sagen, die Eintracht spielt mit Abstand die beste Saison seit gefühlt 25 noch mehr Jahren und es ist immer noch alles drin.
Du musst halt auch wirklich einen gewissen Selbstrespekt vor dir haben, ne? Glaube ich. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du da als Mannschaft auch siehst, unabhängig vom Trainer, haben wir uns hier was aufgebaut und das wäre, ja, glaube ich, sich selbst respektlos gegenüber, wenn man das jetzt so deswegen aus der Hand geben würde. Also das, ja, ist so meine Einschätzung aus der Distanz dazu.
Ja, das stimmt.
Dann bleibt uns nur noch das Ganze zu tippen. Ihr zu Hause seid eingeladen mitzumachen auf kicktipp.de/meinsportradio beziehungsweise meinsportradio.de/tippspiel. Das ist die einfachere Adresse für euch. Da könnt ihr auch an diesem Wochenende wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen. Und Christoph, deinen Tipp hätte ich jetzt gern zuerst.
Mein Tipp ist ein Bonustipp, im Scherz gemeint. Ich gehe mit einer Niederlage mit am Samstag, wenn ihr dafür die Bayern im Pokal rausschmeißt. Die Wette wird wahrscheinlich schwer zu halten sein, wobei sie wahrscheinlich nicht ganz so unwahrscheinlich ist. Ich befürchte, wir kriegen eine 3-0-Packung, erhoffe mir aber den Überraschungseffekt mit einem 0-1-Auswärtssieg. Okay. Also 0-1 für die Eintracht.
Das Bayern-Spiel kann ich nur ganz schwer voraussagen. Ich tippe aber für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt ein 3-1 für Bayer Leverkusen. Und eure Tipps wollen natürlich auch lesen bei Twitter mit dem Hashtag BullySpecial. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Christoph zur Vorschau auf Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Die Situation bei der Eintracht werden wir natürlich auch weiter hier auf meinsportradio.de beobachten, dann auch in der Sportshow mit Malte Asmus und auch nächste Woche hier wieder im BullySpecial. Das nächste Spiel ist dann gleich TSG Hoffenheim gegen den Hamburger SV. Und das gibt's nach einer kurzen Pause. Bleibt dran.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Paul Bosworth und Blair Namnoom kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ihr hört das Bully Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Schön, dass ihr dabei seid zur Vorschau auf den 30. Bundesligaspieltag. Das nächste Spiel, über das wir sprechen möchten, ist die TSG Hoffenheim gegen den Hamburger Sportverein. Zwei neue Gäste begrüße ich in der Leitung. Ich freue mich sehr, dass sie da sind. Vom Hoffenheim-Blog für die TSG, Marco Ripanti. Hallo Marco.
Hallo, Grüße.
Und für den Hamburger Sportverein, der Moderator, Macher und Gründer des HSV-Talk hier auf meinsportradio.de, Sven Schulze. Hallo Sven.
Moin.
Letzte Woche gegen Schalke 04, das war doch der HSV, den man sehen will, oder? Kampfstark, mit der nötigen Durchsetzung am Ende und dem Hammer von Hand. Das gibt doch jetzt nochmal Schwung für die nächsten Spiele und dem Kampf um den Relegationsplatz oder vielleicht sogar den direkten Klassenerhalt?
Meisterschaft. Immer die Meisterschaft. Wir haben geringe Ziele, aber die Meisterschaft soll schon sein. Nein, wir freuen uns jetzt momentan als HSV-Fans, also auf jeden Fall die, mit denen ich so umgehe, dass wir momentan ein bisschen Fußball sehen, dass wir junge Leute da bei uns sehen, die vernünftig spielen, dass man das, was man da auf dem Platz sieht, wieder Fußball nennen kann. Das macht schon Spaß. Was dabei am Ende rauskommt, also wenn wirklich dieser Weg fortgeschritten wird, der jetzt eingeschlagen ist, dann nehme ich auch gerne die zweite Liga in Kauf, weil ich glaube, dass das dann auch hinhauen würde. Die Frage ist bloß, die große Frage ist, ob dieser Weg beibehalten wird, ob ein Titz bleibt oder geht oder überhaupt übernommen wird oder nicht. Das sind die großen Fragen, die uns jetzt momentan bewegen, also mich auf jeden Fall, ob da nachher noch wirklich der Klassenerhalt bei rumkommt oder nicht. Ich glaube da nach wie vor noch nicht dran, aber wenn es dann so sein sollte, dann würde es mich natürlich freuen.
Neben den jungen Spielern, du hast sie gerade angesprochen, die jetzt ihre Chance bekommen in die Situation beim HSV, auch erfahrene, arrivierte Spieler, die den nächsten Frühling für sich entdeckt haben. Luis Holtby ist da irgendwie die Person, die da am meisten ins Auge sticht, war in den letzten Wochen, bevor Titz da war, kein Thema beim HSV, war, ich glaube, sogar nicht mal im Kader. Und jetzt ist er Stammspieler, Torschütze und wirklich einer der Antreiber, der nicht nur, und das haben wir ihn oft für kritisiert, auch immer nur die Fans anfeuert, mehr Stimmen Stimmung zu machen, sondern auch, ich habe das Gefühl, jetzt selber mal begriffen hat, was er auf dem Feld machen muss. Ist Lewis Holtby neben den jungen Spielern so ein bisschen die Entdeckung der letzten Wochen?
Ja, es kann natürlich keinen überraschen. Man weiß um das Verhältnis, das Titz und Holtby haben. Der war ja mal Personal Trainer von Holtby. Aber das ausschlaggebende Faktor beim Punkt Holtby ist, dass wir zum ersten Mal mit Halbspielern spielen im Mittelfeld. Also, dass wir nicht nur mit zwei Sechsern und einem Zehner spielen davor und sonst Außenspielern. Da musstest du den Holtby immer irgendwo reindrücken, wo er sich eigentlich gar nicht wohlgefühlt hat. Momentan ist das durch das 4-1-4-1, hast du Halbspieler im Zentrum. Da fühlt er sich viel wohler und da passt er auch. Das ist die einzige Position, die Holtby wirklich ausfüllen kann. Und deswegen blüht er momentan so auf. Das hat also einmal natürlich mit dem Vertrauen im Zehner zu tun, aber andersrum hat das auch damit zu tun, dass Holtby wirklich auf der Position spielt, wo er hingehört.
Bei der TSG Hoffenheim, da muss man sich nicht mit dem Abstieg beschäftigen, sondern mit dem Platz 7 vermeiden. Das ist ja das Ziel von Julian Nagelsmann. Da möchte man auf keinen Fall landen am Ende, denn im DFB-Pokal-Halbfinale stehen nur Mannschaften, die im oberen Drittel die Saison wohl beenden werden. Heißt, der 7. Platz wird auch für das internationale Geschäft ja befähigen zumindest. Aber das will man in Hoffenheim natürlich nicht. Da will man zumindest auf Platz 6 da die Sicherheit haben. Und mit dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt letzte Woche, das 1:1, kann man damit so zufrieden sein oder bist du da ein bisschen auch mit einem Stück weit Groll rausgegangen, weil er mehr drin war, Marco?
Ich würde gar nicht sagen, dass da jetzt unbedingt viel mehr drin war. Klar haben wir ein paar Chancen liegen lassen, aber die Eintracht auch. Und nach 90 Minuten, denke ich mal, war das für beide Seiten wirklich das absolut passende Ergebnis. Und es ist natürlich zu wünschen, dass das für beide Vereine reicht, um nächstes Jahr europäisch zu spielen.
Was lässt dich positiv reinschauen, auch mit Hinblick auf die direkte Konkurrenz, die so vor dir steht? Du beobachtest die natürlich auch für deinen Blog, dass die TSG über Platz 7 die Saison beenden könnte.
Ganz klar das Restprogramm, was wir haben. Ich glaube, da haben wir von allen Beteiligten, die da oben um die begehrten Plätze sich rangeln, zumindest mal auf dem Papier irgendwie das Leichteste. Also wir haben jetzt mit dem Auswärtsspiel in Leipzig und dem Auswärtsspiel in Stuttgart vielleicht noch ein paar Brocken, wo man nicht unbedingt die 6 Punkte einfahren muss. Aber in den Heimspielen, denke ich mal, gerade am letzten Spieltag gegen Dortmund, kann man das internationale Geschäft wirklich aus eigener Kraft schaffen, wenn man sieht, dass alle anderen Vereine deutlich stärkere Gegner haben oder noch gar, wie es zum Beispiel die Eintracht aus Frankfurt, gegen die Leute da oben spielen muss.
Wir haben gerade beim HSV über eine Personalie gesprochen, Lewis Holtby. Bei der TSG würde ich ganz gerne die Personalie Serge Gnabry mal besprechen mit dir. Ich finde seine Entwicklungskurve in dieser Saison bei der TSG sehr beeindruckend. Also was Julian Nagelsmann, der ihn ja quasi so ein bisschen auch geformt hat, würde ich sagen, in dieser Saison mit ihm gemacht hat, zeigt, dieser Mann ist auf jeden Fall in der Lage, nächstes Jahr beim FC Bayern München in irgendeiner Weise eine Rolle zu spielen. Bei der TSG hat er in diesem Jahr oder jetzt gerade auch in den letzten Wochen sehr viel mehr Verantwortung übernommen. Da einerseits blutet dir wahrscheinlich das Herz, dass er im Sommer schon wieder weg ist, logischerweise, aber trotzdem auch, glaube ich, einer der ganz, ganz wichtigen Männer für das mögliche Erreichen des internationalen Geschäfts, ne?
Ja, absolut. Also man hat ihn ja nicht ohne Grund geholt und es ist wirklich schade, dass er zu Beginn der Saison wirklich sehr oft angeschlagen und verletzt war und oft gefehlt hat. Und jetzt gerade in den letzten Wochen, wo man sieht, wo er quasi auch jetzt 100% läuft, sieht man, wie wichtig und wertvoll und vor allen Dingen, wie effektiv er für die Mannschaft sein kann. Er hat jetzt manche Spiele, ich will nicht sagen, alleine entschieden, aber zumindest mal in Eigenregie die Partie in die richtige Bahn geleitet, wenn man jetzt Köln und so sieht. Und ja, schade, dass er geht, klar, aber wir leben ja mittlerweile damit, dass die Besten bei uns nach 1, 2, spätestens 3 Jahren zum nächstgrößeren Verein gehen.
Beim HSV, Sven, schon wieder eine Sperre in der Innenverteidigung, Papadopoulos diesmal, 10. gelbe Karte, da gibt's schon wieder einen Wechsel in der Innenverteidigung, Jung wird wahrscheinlich wieder aufrücken, der ja wieder einsatzfähig ist. Diese ganzen Wechsel in der Innenverteidigung, ne, auch sei es jetzt durch Sperren, sei es durch Querelen innerhalb des Vereins, ist das auch eine der größten Defensivprobleme beim HSV? Also, weil ich finde ja eigentlich, defensiv geht's ja, muss man ja ganz ehrlich sagen. Es ist, das war nicht so das Problem, es ist halt das Problem eher war, Tore zu schießen. Deswegen ja Bernd Hollerbach für mich auch der falsche Trainer für den HSV zum falschen Zeitpunkt war. Aber, dass man in der Innenverteidigung da keine Stabilität schaffen konnte, auch in den letzten Wochen nicht, das ist natürlich im Abstiegskampf eher, soll man sagen, eine Last, oder?
Sehe ich nicht so. Also, okay. Man muss sagen, dass ich in der letzten Woche von Papadopoulos etwas überrascht war, positiv überrascht war, dass er diese andere Anforderung, die Titz an die Innenverteidiger hat, einigermaßen erfüllen konnte. Er hat sich zurückgehalten mit seiner Bolzerei und auch mit seiner Grätscherei. Das ging einigermaßen, weil er hat es in letzter Zeit einfach überzogen. Und dass er nicht gespielt hat, das war eine logische Konsequenz. Und dass Seth Jung hat das wesentlich besser gemacht als Papadopoulos. Deswegen ist für mich jetzt die Rückkehr von Jung eher eine Stärkung als eine Schwächung für den HSV. So komisch sich das anhört. Dazu kommt natürlich, was Papadopoulos sich geleistet hat mit dem Spruch. Aber dafür hat er die alle zum Fliegen eingeladen und dann passt das wieder. Aber ansonsten, Virelen kann ich nicht ausmachen. Das ist Wolitzki und Papadopoulos, die so ein bisschen über die Stränge geschlagen haben, weil sie keine Rolle spielen. Okay, die sind halt aussortiert jetzt, aber mehr auch nicht. Ansonsten ziehen die Jungs da alle an einem Strang, habe ich das Gefühl. Und das macht richtig Spaß, dem momentan zuzugucken. Und das, was sich da entwickelt hat, im ganzen Verbund, und da muss man auch den Nebenmann von den beiden ansprechen, Rick van Drongelen, 19 Jahre jung, erste Saison in der Bundesliga, was der da leistet und wie wenig Fehler der macht, das ist schon wirklich beeindruckend. Insofern habe ich da überhaupt kein Problem mit, wenn da wirklich mal einer tauschen muss, die Spieler schon gut da.
Gestern wurde bekannt gegeben, dass David Bates, 21-jähriger Innenverteidiger von den Glasgow Rangers, zum HSV kommt im Sommer. Deutet das darauf hin, dass man sich von Papadopoulos eventuell trennen wird, oder ist das eher so ein Vorgriff auf auch einen Platz durch Mavrai, der ja dauerhaft frei wird?
Beide weg. Also ich gehe davon aus, dass beide weg sind, sowohl Mavrai als auch Van Drongelen. Es kommt natürlich darauf an, in welcher
Papadopoulos.
Papadopoulos. Ja. Es kommt natürlich darauf an, in welcher Liga man spielt. Man wird auf junge Leute setzen, auch in der ersten Liga, da bin ich fest von überzeugt. Also, dass man auch eher auf einen Bates oder so setzt, als auf jetzt so einen teuren, und vor allem für Papadopoulos kriegt man ein bisschen Geld, man braucht Geld. Also insofern wird er gehen müssen und auch gehen wollen.
Okay, Marco, kommen wir nochmal zur TSG und diesem Spiel gegen den HSV. Es ist ein Heimspiel, es ist ein wichtiges Heimspiel für die TSG, man kann ordentlich aufschließen, und wenn man mal die Formkurven der anderen Vereine vor einem auch mal ansieht, RB Leipzig jetzt zwei herbe Niederlagen, einmal in der Bundesliga, dann einmal in der Europa League, Eintracht Frankfurt, die mit dem Trainer jetzt eventuell in Schwierigkeiten geraten könnten, da wären die drei Punkte natürlich unglaublich wichtig. Mit welchem Personal soll das geschehen? Fallen Spieler aus, kehren Spieler zurück?
Ja, gesperrt ist mal gut. Und seiner fünften gelben Karte. Das macht wahrscheinlich den Startplatz frei für Kerim Demirbay, der wieder von Beginn an spielen wird. Und dann schauen wir mal, wie es funktioniert. Vorne mit Kramaric und Gnabry, denke ich mal. Froh bin ich auch, dass Vogt wieder zurück ist. Er ist wieder fit. Jetzt auch, wenn Nordweit es in Frankfurt nicht ganz so schlecht gemacht hat, aber angenehmer und beruhigender war das schon eben mit Kevin Vogt hinten in der Dreierreihe. Ganz klar, stärkste Mannschaft wird auflaufen von der TSG. Wir brauchen diesen Dreier unbedingt. Also alles andere ist überhaupt keine Diskussionsgrundlage dafür da. Ja. So schade, wie es für den HSV dann ist. Aber wir müssen das Spiel gewinnen.
Beim HSV, Sven, Papadopoulos haben wir gerade angesprochen, Jungs Rückkehr in die Innenverteidigung. Ito fiel unter der Woche mal aus, musste eine Trainingspause machen. Wird er wieder fit fürs Wochenende, und was siehst du eventuell sonst noch für Wechsel?
Nee, sonst sehe ich keine Wechsel, weil Ito wieder fit wird. Der hat jetzt gestern schon mittrainiert wieder voll und ist auch heute wieder dabei. Also insofern wird Ito wahrscheinlich spielen, so wie ich das sehe, hoffe ich auf jeden Fall. Andersrum könnte es auch sein, dass mal ein Gatter wieder reinkommt, oder auch ein André Hahn steht ja auch noch bereit. Also da hat man auch noch Leute in der Hinterhand, die das spielen können. Aber Ito, der ist schon für den besonderen Moment. Also wenn man gesehen hat, wie er das zweite Tor gegen Schalke da vorbereitet hat, und solche Szenen hat er am laufenden Band. Also das macht schon sehr viel Spaß. Nee, sonst sehe ich keinen Grund zu wechseln. Ich hoffe mal, dass wir dann auch ähnlich spielen wie in den letzten Spielen. Wenn man hört, dass drei Spiele unter Titz, alle drei Gegner haben mit ihr schlechtestes Spiel gegen uns gemacht. Das könnte zur Not auch mit dem HSV zu tun gehabt haben, weil sie das gar nicht so schlecht gemacht haben. Und insofern wird auch Hoffenheim sich schwer tun. Und ob da was bei rumkommt, das vermag ich nicht zu sagen. Aber ich denke schon, dass das nicht so klar wird, wie das geworden wäre, wenn Hollerbach noch unser Trainer wäre.
Perfekte Überleitung zum Tippspiel. meinsportradio.de/Tippspiel. Ihr könnt auch an diesem Wochenende wieder eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen. Und Sven, dann schließ doch mal deinen Tipp direkt an.
Ja, ich meine, wir brauchen die Punkte ja nicht. Im Gegensatz zu Hoffenheim haben wir das ja gar nicht nötig. Und deswegen können wir befreit aufspielen und gewinnen das Ding einfach 2-1. Ne?
So okay. Andere ist das. Marco?
Ich mache nicht ganz so schmerzhaft für meinen Kollegen gegenüber. Ich bin mit dem 1-0 einfach zufrieden. Bei uns zählen die Dreier-Tordifferenz, haben wir schon eine recht gute. Und aus dem Stadion schießen brauchen wir euch auch nicht. 1-0 für uns.
Das Ergebnis der letzten Woche.
Euch nicht können erstmal, Herr Rikanti, können.
mein Tipp ist das umgedrehte Ergebnis der letzten Woche aus Sicht des HSV. 3-2 für die TSG Hoffenheim. Eure Tipps gerne auch per Twitter mit dem Hashtag BullySpecial. Und ich bedanke mich ganz herzlich von Marco Rikanti vom Hoffenheim-Blog und bei Sven Schulze vom HSV-Talk, dem HSV-Podcast hier auf meinsportradio.de. Nach einer kurzen Pause geht's dann weiter mit dem letzten Montagsspiel der Saison. Mainz 05 gegen den SC Freiburg. Bleibt dran.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Das letzte Montagsspiel der Saison findet am 30. Spieltag statt zwischen Mainz 05 und dem SC Freiburg. Wir besprechen das Ganze natürlich jetzt hier im Bully-Special. Mein Name ist Kevin Scheuren und in der Leitung begrüße ich ganz herzlich für den SC Freiburg vom Füchsle Talk, dem SCF-Podcast auf meinsportradio.de, Michael Schröder. Hallo Michael.
Hallo Kevin.
Direkt mal vorweg, die Kernfrage: Wird dieses Montagsspiel genauso unterhaltsam wie letzte Woche zwischen Leipzig und Leverkusen?
Ich glaube nicht, weil ich habe nachgeschaut, das sind die beiden Mannschaften, die jeweils nur 2 Tore geschossen haben in den letzten 6 Spielen, von denen sie auch jeweils keins gewonnen haben.
Ja. Yay. Es ist so, wenn wir uns mal die Tore pro Spiel angucken, das ist 1,03 zu 1,62 bei Mainz und 0,90 zu 1,66 beim SC Freiburg. Also
ja, die Null steht.
Ja, also ich glaube, wir können uns auf einen richtigen Leckerbissen freuen. Spaß beiseite. Zu Beginn der Saison, lieber Michael, habe ich den SC Freiburg als einen meiner 3 Absteiger beziehungsweise auf dem Relegationsplatz getippt. Daneben noch Mainz und ich weiß gar nicht mehr, wer der dritte war. Auf jeden Fall war Freiburg auch dabei.
Dann sah wahrscheinlich Augsburg, wie alle anderen Experten.
Tatsächlich nicht. Augsburg nicht. Ich könnte mal nachgucken gleich. Das mache ich dann, während du dann gleich sprichst. Das sah aber eine ganze Zeit in der Saison gar nicht so aus, dass der SC Freiburg da wieder runterrutschen könnte. Ja, es war jetzt nicht super sicher, aber man hatte wirklich nicht das Gefühl, dass man jetzt noch in akute Lebensgefahr in der Bundesliga sozusagen kommt. Jetzt sieht die Lage schon ein bisschen anders aus. Letzte Woche gegen Wolfsburg wirklich, ja, dummerweise verloren, muss man so sagen. 0-2 Heimniederlage. Damit hat man die Wolfsburger wieder stark gemacht. Jetzt spielt man wieder gegen einen direkten Konkurrenten. Man könnte die Mainzer dazu bringen, den Relegationsplatz zu verlassen, weil die haben eine bessere Tordifferenz als ihr. Hättest du das selber erwartet, dass es jetzt gegen Ende der Saison nochmal so eng wird? Und wie viel Angst hast du?
Also erwartet, so krass habe ich es nicht. Ich habe aber tatsächlich, wir haben drüber gesprochen, es ist eigentlich genauso wie in der Hinrunde. Also da war es genau zu diesem Zeitpunkt auch so, dass man gedacht, oh Gott, jetzt haben sie auch noch gegen Wolfsburg verloren. Wenn man irgendwann mal gewinnen will, wann denn, wenn man nicht gegen Wolfsburg gewinnt? Jetzt haben wir das Kunststück geschafft, zweimal gegen Wolfsburg zu verlieren in einer Saison. Das haben, glaube ich, die Spielzeit auch nicht so viele geschafft. Wahrscheinlich haben wir es exklusiv. Und die Spiele aus dem goldenen Dezember, die wir alle gewonnen haben, die kommen ja quasi jetzt in der Rückrunde. Da hat man dann schon so ein bisschen Hoffnung noch. Auf der anderen Seite ist der Strich von unten schon ziemlich nah. Und du hast es gesagt, normalerweise geht ja Dornmenschen mit Tordifferenz, aber die ist ja wirklich überragend schlecht leider. Also man hat eher Bammel, als dass man denkt, jetzt so, da fahren wir hin und hauen die weg. Zumal wir auch auswärts in Mainz in der ersten Liga noch nie gewonnen haben. Also das ist die unterirdischste Bilanz, das ist der absolute Angstgegner. Und ich male jetzt hier alles total schwarz, aber man kann sich jetzt einfach nicht vorstellen, ja, wir gehen jetzt hin und hauen die weg. Ich hoffe, dass das intern natürlich ein bisschen anders ist.
Wenn wir auch das Restprogramm eurer Freiburger mal anschauen, das ist jetzt Mainz, das ist nächste Woche der HSV und das ist danach die Woche der 1. FC Köln. Also es könnte tatsächlich noch richtig brutal werden dann gegen Ende der Saison. Man weiß ja nie, wie es auch die Kölner in den nächsten Spielen noch machen. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, der dritte Absteiger, den ich getippt habe, war der Hamburger Sportverein tatsächlich vor der Saison.
Ah, okay.
Jetzt nochmal auf dieses Spiel letzte Woche gegen Wolfsburg zurückzuschauen. Es klingt jetzt ein bisschen böse wahrscheinlich und normalerweise sollte man das wahrscheinlich bei diesem Trainer nicht machen. Aber ich hatte das Gefühl oder ich habe das Gefühl, dass Christian Streich, und man kann das gut finden, wenn ein Trainer lange bei einem Verein ist, aber irgendwann gehen einem auch die Impulse aus. Das ist, glaube ich, einfach so. Und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl letzte Woche, das erste Mal seit langem das Gefühl, dass man nicht so richtig wusste, wie man das Spiel angegangen ist. Es fehlte komplett die Idee des Spiels gegen Wolfsburg. Ist das etwas, was du auch so gesehen hast, oder bin ich da zu hart?
Bist vielleicht ein bisschen zu hart, weil wir haben eigentlich was schon, außer jetzt mal die beiden Gegentore, schon so, wie wir es uns vorher gedacht haben. Also es war jetzt nicht das Spiel mit groß vielen Lücken, wo man dann total spielerisch reinstoßen kann und 1000 Torschancen kriegt. Die Effizienz, die Effektivität, wie auch immer, das fehlt natürlich, was das angeht. Ja, das stimmt. Und wir tun uns insgesamt halt sehr schwer, immer schon, gegen Mannschaften, die, ich sag's mal positiv, nicht das Spiel eng machen und nicht so selber voll nach vorne spielen. Also Mannschaften, die sich eher hinten reinstellen, das ist immer schon so gewesen beim SC, das war immer schon übel. Also ob es jetzt in den 90ern gegen Duisburg oder Bochum war, das waren immer Spiele, ja, wenn die gewonnen wurden, dann hinten raus knapp. Aber es war nie so, dass man sagt, okay, die stehen jetzt in der Tabelle hinten, die hauen wir jetzt weg und überspielen die mit unserem unfassbaren kreativen Material. Dazu kommt, dass wir dieses unfassbare kreative Spielermaterial gar nicht so unbedingt haben diese Saison. Also es ist ja täglich oder wöchentlich grüßt das Murmeltier. Es ist halt wirklich so, dass wir unheimliche Ausfälle haben in der Offensive und der Streich, der tut mir einfach eher leid, ehrlich gesagt, im Moment, weil er sagt selber, naja, ich kann es Ihnen ja erzählen, Sie werden lachen, das Training bei uns ist gewichtet 90% Offensive, 10% Defensive. Das kaufe ich ihm auch ab, weil die Defensive, die läuft, ja, das ist ja, den kann man ja dann sagen, okay, weitermachen, jetzt wir konzentrieren uns mal drauf, Torschancen rauszuspielen. Und die treffen ja im Training auch, aber auf dem Platz selber ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Und wenn dann, wie im Moment, halt noch diese Standardstärke nicht mehr so da ist oder eigentlich überhaupt nicht mehr da ist wie in der Hinrunde, wo man sich so ein bisschen noch auf Elfmeter und auf Toren nach Eckbällen verlassen konnte, so ein Stück weit, dann wird es halt ganz düster. Also ich glaube, außer Hamburg fällt mir jetzt auch keiner ein, der weniger Tore geschossen hat als wir. Also es geht in beide Richtungen. Hinten aus der Hinrunde noch dieser Ballast, dass man dauernd auswärts diese Klatschen bekommen hat. Und vorne ist halt so, naja, man trifft halt nicht so regelmäßig, wie man es gerne würde. Es ist aber auch halt nur noch ein Einzelkämpfer vorne, weil nach wie vor halt Franz, Niederlechner, da fehlen halt einfach Leute.
Ist es dann jetzt gut, dass der Gegner Mainz 05 heißt? Kommt das den Freiburgern irgendwie doch entgegen, weil es dann wieder ein Spiel wird, was wahrscheinlich sehr auf Kampf auslaufen wird. Bei den Mainzern wissen wir es, auch Sandro Schwarz stellt seine Mannschaft gerne körperbetont ein. Die Freiburger können das auch, das haben wir auch schon an einigen Tagen erlebt. Also könnte das so ein Spiel werden und könnte das dann wiederum den Freiburgern in gewisser Weise helfen, auch wenn die Statistik gegen die Mainzer jetzt nicht so gut aussieht?
Also wenn ich die Statistik mal ausklammer, das Einzige, was ich wirklich jetzt so auch bei der Vorbereitung auf das Gespräch gerade mir gedacht habe, ist, was nicht ganz negativ ist, ist, dass die ja auch gewinnen müssen. Das heißt, wenn es 0-0 ausgeht, das bringt Mainz gar nichts und uns einen Punkt. Und wir brauchen nach meiner Rechnung noch so 6-7. Das heißt, es wäre eine gefühlte Niederlage für Mainz, wenn sie zu Hause nicht gewinnen gegen uns. Und die werden ja auch diesen Gedanken haben, gegen wen sollen wir denn gewinnen, wenn nicht gegen die? Das heißt, die werden auf jeden Fall sich nicht komplett hinten reinstellen. Und das kann ein Vorteil sein. Es kann aber auch ein Nachteil sein, wenn man nach 20 Sekunden wieder 0-1 hinten liegt. Also was uns einfach auch ganz klar fehlt, ist mal ein Spiel in Führung zu gehen. Ich glaube, das gab es die Saison 2 oder 3 Mal. Und ansonsten gab es eigentlich nur Rückstände oder torlose Unentschieden. Und das ist halt inklusive der Spiele, die man gewonnen hat, mit Rückstand reinzugehen. Das ist natürlich dann auch nicht gut für die Physis einfach, weil du immer hinterherrennen musst. Und man merkt leider jetzt, dass die Saison schon relativ lang ist und der eine oder andere wirklich schon an der Kante ist. Also es wäre schön, wenn sie einfach mal in Führung gehen und es dann vielleicht schaffen, auch das mal so ein bisschen souverän runterzuspielen, weil es einfach das nächste, täglich grüßt das Murmeltier wieder. Wir haben es letzte Woche gesagt, das ist wieder ein super wichtiges Spiel. Das wäre der perfekte Zeitpunkt, um jemanden auf Distanz zu halten oder überhaupt eine Distanz herzustellen. Das werden wir nächste Woche auch wieder sagen gegen Hamburg und übernächste Woche gegen Köln auch nochmal. Und dann schauen wir mal, ob der April gut war oder nicht. Also ich glaube, es ist gut, wenn Mainz mitspielt und sie müssen mitspielen. Es ist besser, wie wenn sie einfach abwarten und schauen, was wir machen.
Schauen wir doch mal ganz kurz auf die Mainzer. Die haben soeben ihre Pressekonferenz beendet mit Trainer Sandro Schwarz. Giulio Donati fällt gesperrt aus. Leon Balogun, Bell, Bungert, Hack und Maxim sind fraglich. Muto und Berggren wieder mit Lauftraining, also könnten für Montag eine Alternative sein. 21.500 Karten bislang verkauft worden. Stimmungstechnisch wird das natürlich auch ganz, ganz interessant. Man weiß nicht so genau, ich weiß nicht, wie es bei den Freiburgern ist, ob die das Spiel komplett boykottieren, weil ich stelle mir das super schwierig vor in der aktuellen Lage. Ja, man möchte einen Protest zeigen gegen diese Montagsansetzung. Trotzdem geht es gerade um die Bundesliga-Existenz meines Vereins. Da weiß ich jetzt nicht, was ich in den Vordergrund rücken würde. Also ich glaube, ich ganz persönlich würde eher dann für meinen Verein da sein wollen, als gegen die Montagsspiele. Aber da bin ich gespannt drauf, wie das dann am Montag sein wird, auch aus Sicht der Mainzer, die ja da auch ein sehr vokales Publikum sind, wenn man das einfach mal so sagen kann. Wie sieht das bei den Freiburgern aus und wie stehst du dazu?
Ist natürlich eigentlich genauso, wie du sagst, du bist da extrem zwiegespalten, weil auf der einen Seite bin ich ganz klar jemand, der sagt, diese Montagsspiele sind absoluter Schwachsinn, also so hart, wie es klingt, so sage ich es. Ich finde die Begründungen alle ziemlich lächerlich. Ich meine, der Ausweichtermin für die Europapokalteilnehmer, wenn man kurz vor Saisonschluss da montags in Mainz zu spielen. Also vom ganzen System her ziemlicher Quatsch aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite sehe ich es auch so, das ist einfach ein unfassbar wichtiges Spiel. Also das Traurige ist, die Mainzer haben es natürlich ein bisschen einfacher, weil die müssen da nicht hinfahren, die sind ja schon da. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass weniger Fans aus Freiburg tatsächlich dorthin fahren und eher so das übliche Auswärtspublikum, was den Block immer auffüllt, dann da ist. Leute, die mal in Freiburg studiert haben und jetzt in Frankfurt wohnen, meinetwegen, die kommen dann halt dahin. Aber ich glaube, dass der harte Fankern eher am Samstag in Mainz ist, bei der Protestveranstaltung, wo tatsächlich zwei Fanmannschaften im Stadion am Bruchweg gegeneinander spielen, um 3:30, wie sich's gehört, samstags Anstoß. Die beiden Vereine unterstützen es auch. Das heißt, die eigentliche Protestveranstaltung ist eher eine Partyveranstaltung am Samstag. Und was dann am Montag passiert, wir werden es sehen. Also ich bin auf der einen Seite sehr gegen diese Montagstermine an sich. Ich bin auf der anderen Seite aber auch eigentlich dagegen, dass die Mannschaft da irgendwie drunter leidet, weil die eh schon drunter leidet. Weil sie eben sieht, okay, alle anderen haben gespielt, jetzt sind wir richtig unter Zugzwang. Und dann ist der Block leer und was machen wir jetzt? Fußball ist auch eine Kopfsache. Deswegen finde ich es wichtig, dass am Montag so ein bisschen Support doch da ist oder zumindest körperliche Anwesenheit ist Pflicht, würde ich sagen.
Wer wird denn von den Freiburgern Spielern körperlich anwesend sein?
Sehr gut. Ehrlich gesagt weiß ich es noch gar nicht, weil es ist ja ein Montagsspiel. Das heißt, es gab noch keine PK. Ich habe jetzt noch nicht gehört, dass irgendwelche neuen Leute dazugekommen sind auf die Verletztenliste. Was ich gehört habe, ist, dass der Kollege Höhler seine Erkrankung überstanden hat und wieder spielen könnte und dementsprechend wahrscheinlich auch wieder auf dem Platz steht als zweiter Stürmer. Und der hat so ein bisschen eine Mainzer Vergangenheit. Der kommt aus der Mainzer, ja nicht Jugend, aber aus der zweiten Mannschaft. Hat sowohl mit Schmidt als auch mit Schwarz, hat unter ihnen gespielt. Also das könnte so ein Kandidat sein für die ausgerechnete Geschichte, die wir ja immer so gerne erzählen im Fußball, obwohl sie eigentlich Quatsch ist. Wenn er ausgerechnet er in Mainz seinen ersten Bundesliga-Treffer macht, nachdem wir jetzt schon die ganze Rückrunde darauf warten, dass er mal trifft, das würde mich freuen. Ansonsten, personaltechnisch hat sich aus meiner Sicht, was ich gerade sehen kann, noch nichts getan, noch nichts verbessert, was das Lazarett angeht, aber es ist ja Freitag erst und das Spiel ist ja erst am Montag. Vielleicht meldet sich ja noch jemand zurück am Wochenende.
Das werden wir dann beobachten und dann am Montag schauen. Denn spielt der SC Freiburg bei Mainz 05. Wir tippen das Ganze natürlich noch. Kicktipp, meinsportradio.de/Tippspiel, wenn ihr bei unserem Kicktipp-Spiel dabei sein wollt. Es gibt eine Ausgabe 11 Freunde und No Spots zu gewinnen für euch. Und Michael, du setzt bitte den ersten Tipp.
Ja, ich habe vorhin dem Spieltag getippt in unserem Tippspiel und habe lange so bei dem Spiel überlegt, weil es stand ja auch ganz unten, weißt du, hast dann alles so durch und dann kommt das Montagsspiel. Und dann habe ich gedacht, scheiß drauf, 1-4. Also es ist nicht sehr realistisch, ehrlich gesagt, dass jetzt plötzlich 5 Tore fallen in einem Spiel von 2 Mannschaften, die in den letzten 6 Spielen nur 4 gemacht haben zusammen. Aber es wäre einfach ein Zeichen, was ich mir persönlich wünschen würde. Also es ist eher so eine Utopie als ein Tipp.
Okay, ich tippe auf ein realistischeres 2-1 für den SC Freiburg. Wichtige Punkte für den SCF bei Mainz 05. Eure Tipps gerne auch mit dem Hashtag PuliSpecial bei Twitter. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Michael Schröder vom Füchsle Talk, dem SCF-Podcast auf meinsportradio.de. Nach einer kurzen Pause geht's dann weiter mit dem Traditionsduell des 30. Spieltags Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Bleibt dran.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wir sind zurück beim Bully-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir kommen zur nächsten Partie. Die heißt Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach, das Traditionsduell des 30. Spieltags. Und darauf wollen wir natürlich vorausschauen. Ich tue das für Borussia Mönchengladbach mit Olaf Nordwig. Hallo Olaf.
Hallo, moin moin.
Und für den FC Bayern München zugeschaltet von mirsanroth.de Justin Kraft. Hallo Justin.
Hi.
So, da Olaf einen Termin hat, wollen wir ihn natürlich direkt mal zu Beginn zu Wort kommen lassen. Deswegen, Justin, du hast noch ein paar Minuten Zeit, dich zurückzulehnen und zuzuhören. Borussia Mönchengladbach letzte Woche 2-1 Heimsieg gegen Hertha BSC und Thorgan Hazard, der Mann des Spiels, wenn man so will. Aber trotzdem auch schon eine kleine Hiobsbotschaft für dieses wichtige Spiel gegen Bayern München. Lars Stindl fällt am Wochenende aus. Also Licht und Schatten erneut bei Borussia Mönchengladbach.
Ja klar, aber man muss halt auch so sehen, also oder so sehe ich es jedenfalls, Lars Stindl braucht eine Pause. Also der ist ähnlich jetzt wie Thorgan Hazard, der ja auch erst auf der Bank saß gegen Hertha, haben beide jetzt in der ganzen Zeit, auch wo die vielen Verletzten da waren, halt durchspielen müssen und auch Teile ihrer eigentlich guten Form verloren, sodass es vielleicht auch mal ganz hilfreich ist für die weiteren oder letzten Spiele, dass vielleicht dann Lars Stindl nochmal eine kurze Pause bekommt. Aber gut war natürlich, dass jetzt Hazard auch sozusagen diesen kurzen Break genutzt hat oder auch mal fokussiert zurückgekommen ist und natürlich das Spiel nachher mithelfen konnte, zuerst zu wenden.
Jetzt ist es ja so, der FC Bayern München ist deutscher Meister und ich kenne das ja auch aus der letzten Saison oder aus ein paar Jahren zuvor, dass wenn die Bayern Meister geworden sind in der Bundesliga, jetzt nicht mehr mit allergrößter Kraft gespielt worden ist. Das ist jetzt keine Kritik dann an den Bayern, sondern ich glaube für die Mannschaft, die gegen die Bayern spielt, eigentlich eher was Positives. Und wenn man auf die Tabelle guckt für Borussia Mönchengladbach, da ist ja schon noch einiges drin mit Hinblick auf Europa. Hoffst du so ein bisschen darauf, dass die Bayern in der Bundesliga jetzt auch den nötigen Gang zurückschalten dafür?
Also natürlich sind die Punkte wichtig für uns, wenn wir noch an Hoffenheim vorbeiziehen wollen und den wahrscheinlich 7. Platz, der dann berechtigt hoffentlich für Europa, einnehmen wollen. Ja, ob die jetzt die Bayern schon Meister sind oder nicht, ist ein oder ob wir dadurch damit rechnen können, dass sie vielleicht schlechter spielen. Einerseits werden sicherlich ein paar Backups spielen oder die Rotation angekurbelt nach den Spielen gegen Sevilla und so. Aber auch die Spieler wollen sich natürlich aufdrängen und zeigen, dass sie eine Alternative sind für die erste Elf oder für die kommenden noch spannenden Spiele bei den Bayern. Also, aber auch so, wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben im Hinspiel bewiesen, dass wir die Bayern schlagen können. Sind dieses Jahr die einzige Mannschaft, die die Chance hat, die Bayern zweimal in der Saison zu schlagen. Haben wir auch schon hingekriegt. Also es ist ein Gegner, der uns eigentlich liegt. Insofern trotz unserer eigenen Ergebniskrise können wir relativ zuversichtlich zu den Bayern fahren. Und wenn es dann nicht reicht, ist es sozusagen dann auch sozusagen die, wie man so schön sagt, einkalkulierte Niederlage.
Wie sieht's denn personell bei Borussia Mönchengladbach mit Hinblick auf dieses Spiel gegen Bayern München aus? Stindl ist zu ersetzen. Josip Drimmitsch wird ja ganz groß gehandelt als direkter Ersatz für Stindl. Kriegt der mal seine Chance von Beginn an oder siehst du dann doch eher jemanden wie Cuisance vorne spielen?
Also ich glaube eher an Cuisance, dass einfach die spielerische Variante da noch den Vorzug erhalten wird. Drimmitsch hat jetzt nicht unbedingt 100% überzeugt. Klar, kann auch nur erst überzeugen, wenn er Spielanteile kriegt. Von daher denke ich aber trotzdem, wir starten mit Cuisance. Ausfall wird auf jeden Fall zu den Dauerverletzten zusätzlich Patrick Hammann, der sich nochmal wieder einen Bänderriss zugefügt hat und geholt hat und deshalb nicht spielen kann. Ein bisschen Hoffnung, Traoré ist zurück. Letzte Woche gegen Hertha, so Auskunft der Ärzte, hätte es für 10 Minuten gereicht. Die heute oder jetzt beim Spiel dieses Wochenende sollen es eine halbe bis eine Halbzeit sein, also eine halbe Stunde bis Halbzeit. Das wäre natürlich noch ein wichtiger Faktor, der hinzukommt.
Dann noch zum Abschluss, damit ich dich entlassen kann, dein Tipp fürs Spiel.
Ah, ich denke einfach, wir werden lange 1-0 führen und am Ende noch ein glückliches 1-1 für die Bayern und dann sind beide hoffentlich zufrieden.
Okay, Olaf Nordwig war das für Borussia Mönchengladbach. Olaf, schönes Wochenende.
Danke, euch auch.
Wir machen weiter mit dem FC Bayern München. Justin, natürlich auch erstmal von mir, ne? Ganz offiziell, Gratulation zur Meisterschaft.
Vielen Dank. Auch wenn mein Anteil jetzt daran nicht so riesig ist, ja, aber ist trotzdem vielen Dank.
Ja, auch in der Champions League eine Runde weitergekommen, 0-0, zwar gegen den FC Sevilla, aber das hat ja gereicht, ja, warum denn nicht? Und jetzt ist es ja gleich soweit, die Auslosung, wir reden quasi in diese Auslosung rein, wahrscheinlich werden wir kein Ergebnis haben, bis es dann soweit ist, weil es ja sehr viel vorgeplänkelt dort, aber wenn, dann doch, und dann werden wir mit dir darüber diskutieren, aber ich glaube, worüber wir diskutieren können schon mal, ein Stück weit, ist Niko Kovac, der ganz offensichtlich neuer Trainer des FC Bayern München wird. Da gibt es einige Presseportale, die das berichten. Und heute Nachmittag hat Eintracht Frankfurt auch eine Pressekonferenz anberaumt mit Kovac und Bobic. Könnte man meinen, dass das dann irgendwie bekannt gegeben wird. Jetzt aus Sicht eines Bayern-Fans oder jemanden, der sich mit dem FC Bayern regelmäßig und eingängig befasst, sollte es Niko Kovac denn werden? Immerhin müssen ja beide Vereine das auch bekannt geben. Wäre das jetzt rein hypothetisch die beste Wahl, deiner Meinung nach?
Also erstmal, ohne Niko Kovac zu nahe treten zu wollen, glaube ich nicht, dass es die beste Wahl wäre. Aber, und das muss auch gesagt werden, Kovac spielt mit Eintracht Frankfurt jetzt in dieser Saison ja eine herausragende Spielzeit. Da gibt's nichts. Er holt aus diesem Kader das Maximum raus. Frankfurt hat sich auch spielerisch unter Kovac durchaus weiterentwickelt. Was ich mich immer frage, ist, ob Niko Kovac tatsächlich derjenige wäre, der in einem Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid, wenn es darum geht, Real Madrid hat ja nun doch noch ein Stück weit einen besseren Kader, als es der FC Bayern hat, auf hohem Niveau natürlich, aber das ist der Fall. Und da muss man halt Lösungen finden, wie können wir diesen Rückstand kompensieren. Und oft sind es dann kleine taktische Kniffe, die da den Unterschied machen können. So, und da frage ich mich ganz einfach, ist Niko Kovac da tatsächlich der richtige Mann dafür? Kann er das schaffen? Genauso ist jetzt natürlich beim FC Bayern eine Zeit angekommen. Wir sind am Ende einer Ära, auch wenn tatsächlich mit Robbery jetzt nochmal verlängert werden sollte, wird es langsam Zeit, neue Wege einzuschlagen und neuen Input zu bekommen. Ähnlich wie es damals 2009 mit Van Gaal der Fall war. Also brauchst ein Stück weit vielleicht sogar, ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, eine Revolution im Verein. Und da ist auch wieder die Frage, kann Niko Kovac das wirklich schaffen? Ich gebe ihm aber natürlich die Chance. Die Chance hat jeder verdient. Ich muss nicht recht haben mit meinen Zweifeln, die ich da habe. Ich lasse mich sogar sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber ich habe halt da so ein paar kleinere Zweifel. Dennoch, falls es Kovac werden sollte, freue ich mich auf einen sehr charismatischen Typen. Seine Interviews höre ich mir sehr gerne an und er hat in den letzten Jahren auch eine Entwicklung durchgemacht. Vielleicht macht er beim FC Bayern tatsächlich den entscheidenden Schritt, um meine Sorgen und Zweifel zu widerlegen.
Und wie sieht's mit der Verlängerung von Robbery aus? Ich meine, ich habe da auch zwiespältige Stimmen gelesen. Die einen finden es total gut, die anderen sagen, na, es wäre jetzt auch Zeit gewesen, das Ganze mit den beiden auch eventuell zu beenden, oder zumindest mit einem der beiden. Wie stehst du dazu?
Ich glaube, gegen Sevilla hat man das Problem so ein bisschen gesehen. Beide waren sehr aktiv, beide waren in ihrem Spiel der eine mehr, der andere weniger dominant. Aber sie haben halt nicht so diesen letzten Schritt, den sie früher hatten, um diesen Unterschied zu machen, um wirklich alle 5 bis 10 Minuten Gefahr zu erzeugen. Es gibt immer wieder Phasen im Spiel, wo sie halt nicht voll da sind. Sie haben immer noch Momente, wo sie den Unterschied machen können, aber nicht mehr so häufig. Und das baut halt immer mehr ab. Und deswegen, ich hätte es gut gefunden, wenn der FC Bayern gesagt hätte, ja, wir verlängern, wenn überhaupt, nur mit einem von euch beiden und gucken, wer da jetzt besser für die nächste Saison geeignet wäre und diesen jemand dann halt auch so ein bisschen in die Backup-Rolle. So, ich erinnere mich da zum Beispiel an Xavi bei Barcelona damals, der in seiner letzten Zeit ja auch eher von der Bank kam. So wäre ein Ribéry oder ein Robben zum Beispiel wertvoll, wenn sie diese Rolle annehmen würden. Aber deren Anspruch ist natürlich riesig, auch an sich selbst. Und teilweise habe ich auch das Gefühl, dass die Selbsteinschätzung gerade bei Ribéry auch ja ein bisschen zu hoch angesetzt ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass wirklich im Sommer ein klarer Umbruch erfolgt. Das kann auch noch passieren, wenn beide verlängern, klar. Wenn sie tatsächlich vom neuen Trainer dann in diese Backup-Rolle beordert werden und das auch akzeptieren. Aber das ist für mich schwer vorstellbar.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen weiter Hypothesen spinnen, könnte denn, wenn sie die Backup-Rolle übernehmen, der eine nächstes Jahr schon eingearbeitet werden, Serge Gnabry, und der andere 2019 kommen und eventuell Julian Brandt heißen?
Ja, ich glaube, wir vergessen auch so ein bisschen Kingsley Coman, der vor seiner Verletzung herausragend gespielt hat. Für mich in dieser Saison der klar beste Flügelspieler bei den Bayern war und das Problem so ein bisschen kaschieren konnte, der etwas älteren Herren bei allen Respekt auf den Flügeln. Zu Serge Gnabry, der spielt auch, wenn er spielt, wirklich herausragend, finde ich. Also er hat mir in dieser Saison gezeigt, dass er zumindest die Chance verdient hat, sich bei den Bayern zu präsentieren. Und Julian Brandt ist natürlich, da brauchen wir gar nicht diskutieren, das weißt du sogar noch besser als ich, ein herausragender Fußballer, auch wenn er in der Vergangenheit nicht immer sein Potenzial abgerufen hat. Gerade in den letzten Wochen zeigt er, ja, zu was er in der Lage ist. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass Bayern so einen Spieler irgendwann vielleicht verpflichten kann.
Vielleicht noch eine kurze Abschlussfrage, die die Torhüterposition betrifft. Alle reden davon, Manuel Neuer wird ja noch ein paar Spiele machen, Manuel Neuer wird ja mit zur WM fahren. Warum redet eigentlich keiner über Sven Ulreich? Ich meine, immerhin 11 Spiele ohne Gegentor in dieser Saison, ist damit mit Roman Bürki und Ralf Fährmann auf Platz 1 sozusagen in dieser Wertung der Weißen Westen. Und für meine Begriffe müsste er eigentlich auch zwangsläufig mit zur WM fahren. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, in keinem Land wird so über die dritte Torhüterposition gejammert und diskutiert wie in Deutschland. Das zeigt einfach auch, was wir für eine herausragende Qualität auf dieser Position haben. Ich würde es ihm gönnen. Klar, er spielt eine super Saison. Er hat sich auch die Vertragsverlängerung absolut verdient. Ich bin froh, dass der FC Bayern so einen Spieler hinter Manuel Neuer hat. Und ich glaube, der einzige Punkt, wo man wirklich sieht, dass Manuel Neuer den Bayern fehlt, ist im Spielaufbau manchmal. Und selbst da hat Ulreich schon sehr viele Sprünge gemacht. Und das spricht klar für ihn, dass er auf der Linie wirklich zu einer Bank geworden ist. Ja, und da hat er sich natürlich alles Lob verdient. Und ich hoffe tatsächlich, dass er auch zur WM mitfahren darf. Das wäre eine tolle Erfahrung für ihn. Aber ich wäre jetzt auch nicht böse, wenn auf der dritten Torhüterposition jemand anders steht, weil Deutschland hat auf dieser Position, glaube ich, so wenig Probleme wie keine andere Nation.
Und dann natürlich bei dir auch noch die Frage nach der Personalsituation. Wichtiges Pokalhalbfinale natürlich nächste Woche gegen Bayer Leverkusen. Wir haben hier auf meinsportradio.de natürlich auch noch drauf vorausschauen zu gegebener Zeit. Was glaubst du, wird rotationstechnisch passieren?
Ich glaube tatsächlich, dass
Niko Kovac soeben bestätigt als neuer Bayern-Trainer.
Okay. Von Frankfurt jetzt oder von Bayern?
Hasan Salihamidžić hat es auf FCB TV bekannt gegeben.
Alles klar, okay. Ja gut, dann war es ja nicht ganz umsonst, was ich vorhin gesagt habe. Genau. ja, wo waren wir jetzt?
Die Rotation vor dem Leverkusen-Spiel.
Genau. Ich glaube, Heinkes wird die Rotationsmaschine anschmeißen und ja, ich glaube auch gerade mit den leichten Blessuren, die Javi Martinez jetzt beispielsweise hat oder James, glaube ich, auch, ist das auch sinnvoll, jetzt gerade auch mit dem Hinblick aufs Leverkusen-Spiel zu rotieren. So hoch ist die Wertigkeit des Gladbach-Spiels jetzt auch nicht.
Okay, dann bleibt uns natürlich noch am Ende das Tippspiel. meinsportradio.de/Tippspiel, wenn ihr eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen wollt. Justin, was ist dein Tipp?
Ich glaube tatsächlich, wie der Kollege vorhin gesagt hat, dass Gladbach den Bayern das Leben sehr schwer machen wird. Allein schon deshalb, weil sie immer unangenehm sind und weil sie natürlich 100% geben werden. Für sie geht es um sehr viel noch. In der Tabelle ist noch einiges möglich, wie du es vorhin gesagt hast. Bei den Bayern ist im Hinterkopf wahrscheinlich schon so ein bisschen das Leverkusen-Spiel, auch wenn das keiner öffentlich sagen wird. Und dementsprechend, ja, auch wenn es ein Heimspiel ist, wird es sehr schwer. Ich tippe auch ein 1-1.
Okay, ich sage, die Bayern gewinnen mit 2-0. Und Justin, wir sprechen uns dann vor dem Spiel gegen Leverkusen nochmal wieder und blicken dann auf dieses DFB-Pokalspiel voraus. Ich bedanke mich ganz herzlich. Seinen Artikel könnt ihr bei mirsanroth.de nachlesen. Justin Kraft ist sein Name. Und wir machen in einer kurzen Pause weiter mit dem nächsten Spiel. Das heißt dann Hertha BSC gegen den 1. FC Köln. Bleibt dran.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Wir sind zurück beim Bully-Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir blicken voraus auf den 30. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga und das nächste Spiel lautet Hertha BSC gegen den 1. FC Köln. Ich begrüße ganz herzlich zwei Gäste bei mir in der Leitung, auf die ich mich sehr freue. Einmal für Hertha BSC von der Hertha Base, Marc Schwitzki. Hallo Marc.
Ich grüße euch.
Und für den 1. FC Köln von fc.com, Arne Steinberg. Hallo Arne.
Moin.
Ja, Arne, dann haben wir wieder die typischen Themen des 1. FC Köln. Letzte Woche hatte man eine große Chance, erneut aufzuschließen nach oben. In einem direkten Duell gegen Mainz 05 hat man das nicht geschafft, obwohl es eigentlich gut aussah. Am Ende nur ein 1:1. Der Zug ist natürlich immer noch nicht ganz abgefahren. Noch ist es rechnerisch alles möglich, aber trotzdem ist das dann immer so dämpfend, oder? Wenn man dann so ein gutes Spiel eigentlich zeigt, Heimspiel, und dann schafft man es nicht, das irgendwie in 3 Punkte umzumünzen, womit man ja wieder am HSV vorbeigezogen wäre.
Ja, es entwickelt sich in dieser Saison so eine gewisse Routine, was den Umgang mit diesen schwankenden Leistungen angeht, weil man ja schon jetzt Siege hatte, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hatte, in Leipzig gegen Leverkusen, und dann hatte man gehofft, dass man da mit einem weiteren Sieg dann endgültig am Relegationsrang schnuppern kann, aber wie ich schon oft genug sagte, bisher ist die Mannschaft nicht stabil genug, die Leistungen dementsprechend auch nicht, und von daher ist es vollkommen konsequent, dass der 1. FC Köln absteigt.
Auch vollkommen konsequent, dass Stefan Rutenbeck nicht mehr Trainer des 1. FC Köln ist nach dieser Saison, denn ich meine, im Endeffekt, klar, man kann jetzt von Rutenbeck halten, was man will, auch von der Art und Weise, wie er sich gibt und wie das auch auf die Öffentlichkeit ausstrahlt, aber ich glaube, der Mannschaft tut er eigentlich ganz gut. Jetzt letzte Woche war in der Sky-Vorberichterstattung, es gab ja diesen ganz tollen Bericht da mit Armin Fee und Alexander Werle, zwei super Kumpels und alles happy-go-lucky, und als es dann um Rutenbeck ging, wurden sie langsam wortkarg und wollten es nicht weiter besprechen. Jetzt wurde diese Woche bekannt gegeben, dass Stefan Rutenbeck nicht mehr Trainer ist ab Sommer. Für dich die richtige Entscheidung? Hättest du es dir anders gewünscht? Wie siehst du es?
Ich denke, die Art und Weise der Kommunikation dieser Entscheidung war gut. Man hat jetzt gemerkt, dass durch das Spiel gegen Mainz so ein bisschen die letzte Euphorie und der letzte Glaube an den Klassenerhalt abgeflaut ist. Von daher ist der Zeitpunkt sinnvoll gewählt, denn ich glaube, es geht darum, dass man einigermaßen vernünftig verabschiedet aus der ersten Bundesliga. Und zur Personalie Rutenbeck an sich, er war zur richtigen Zeit übernommen. Das war sicherlich nicht einfach für ihn, weil die Ausgangslage natürlich war damals im Dezember, sowohl sportlich als auch personell, denn Armin Fee kam ja auch erst nach ihm dann dazu. Von daher hat er es geschafft, die Mannschaft einigermaßen zu konsolidieren. Das hat jetzt nicht gereicht für den Klassenerhalt, aber das kann man ihm auch nicht anlasten, denn die Hypothek aus der Vorrunde war einfach viel zu groß. Ich finde, er hat das gut gemacht, und ich glaube, der FC wäre gut beraten, wenn er mit Stefan Rutenbeck einen Trainer in der U19 geschult ist, und ich glaube, für die Liga West wäre er genau der richtige Mann. Dass er jetzt seine Chance in Köln genutzt hat, kann man sicherlich, oder ob er sie genutzt hat, kann man sicherlich diskutieren, aber ich glaube, für den ist er dieser Situation, und ich hoffe, dass er in der U19 bleibt.
Ja, wir entschuldigen uns natürlich für die Tonschwierigkeiten von Arne Steinberg. Er sitzt wohl in einem Funkloch aktuell, aber wir versuchen das ein bisschen in den Griff zu bekommen. Machen wir einstweilen weiter mit dir, Marc, und Hertha BSC. Letzte Woche diese 2:1 Niederlage bei Borussia Mönchengladbach. Auch da muss man ja irgendwie sagen, ja, dämpfend oder normal oder wie ist das jetzt einzuschätzen? Ich weiß nicht, ich kann die Hertha überhaupt nicht einschätzen aktuell.
Ja, es ist auch schwierig, sie einzuschätzen, weil es an so
schwer messbaren Dingen manchmal liegt. Also du hattest gegen Gladbach über 70 Minuten ein wirklich gutes Auswärtsspiel hingelegt. Es hat einfach in der Chancenverwertung ist es gescheitert. Also, darauf kann man es runterbrechen und dann kriegst du halt das erste Tor von Gladbach, das haben die nicht rausgespielt, sondern der Ball kommt, also Drimmitsch will einen Kopfball nehmen und dadurch, dass er den so schlecht nimmt, kommt er zu Hazard und der trifft dann. Und dann kommt noch die Elfmetersituation dazu, was ein klarer individueller Fehler von Lustenberger war. Ja, dann verlierst du so ein Spiel. Dann, die Stimmungslage danach war ja gedämpft vielleicht, eigentlich schlimmer. Wir waren alle sehr frustriert und das hat schon wirklich wehgetan, weil nach oben darf man vielleicht nicht mehr komplett schielen, aber zumindest hätte man den Anschluss an die obere Tabellenhälfte besser gehalten. Und auch wenn es jetzt nicht mehr um viel geht, sollen ja natürlich so viele Punkte wie möglich rausspringen. Und es tut der Mannschaft wäre für sie gut, einen punktereichen Saisonendspurt hinzulegen. Und deswegen kann man sagen, das hat doch alles auch nicht mehr so viel Bedeutung, ja. Aber dennoch tat die Niederlage sehr weh und es scheitert gerade an so kleinen Dingen irgendwie. Schwierig zu greifen manchmal.
Ja, wie ist denn die Stimmung da generell bei der Hertha? Ich meine, es ist, glaube ich, keine Saison, die man sich jetzt so gewünscht hat, wie sie jetzt gelaufen ist. Ich glaube, die Ansprüche waren dann doch ein bisschen höher, auch in Bezug auf die letzte Saison natürlich. Und jetzt, wenn die Saison immer näher kommt, klar, man hat noch Chancen, vielleicht zumindest auf Platz 7 zu kommen, der ja wahrscheinlich für zumindest die Europa-League-Qualifikation ausreicht. Ja, wie sieht's denn aus? Also rund um die Hertha ist ja immer eigentlich viel Aufhebens. Jetzt aktuell auch?
Momentan dominieren eher die Themen neben dem Platz so ein bisschen das Geschehen. Also der nicht vorhandene Dialog zwischen Ultras und Vereinsführung ist momentan ein Riesenthema. Digitalisierung ist ein Riesenthema bei Hertha und das sind gerade so oft so Themen, die dominieren, einfach auch weil sportlich nicht so viel passiert. Die Ansprüche waren, unter den ersten 10 zu landen, so, und das kann man weiterhin schaffen. Das hätte man sich natürlich mit ein paar mehr Punkten gewünscht, das ist ganz klar, aber da man auch nicht wusste, wie die Europa-League-Saison wird und so, hat man da schon konservativ geplant. Weil man ja auch viele junge Spieler eingebunden hat, ein paar kleinere Umbrüche, wenn man so will, verkraften musste. Also es war nicht zu erwarten, dass John Brooks so perfekt von Rekik ersetzt wird. Denn Ibišević wird nicht jünger, und Kalou wird nicht jünger, auch wenn Kalou wieder mit Abstand der beste Torschütze ist. Und da sind ein paar Sachen halt, die in der Saison halt so ein bisschen umgewälzt werden mussten. Und deswegen hat man da konservativ geplant und deswegen ist man auch in seinen Planungen. Ansonsten glaube ich, die Saison wird ganz stark, also die Bewertung dieser Saison wird ganz stark davon abhängen, wie die nächste Saison verläuft. Denn es wird immer wieder gesagt, das ist eine Übergangssaison, wir wollten viele junge Spieler einbinden, neue Spieler einbinden. Und wenn die nächste Saison aber nicht gut wird, dann wird man hier eine sehr kritische Stimmung, glaube ich, erreichen können, oder sehr kritisch, zumindest kritisch. Und wenn die nächste Saison aber gut und sagen, okay, wir haben das Übergangsjahr sichtlich gebraucht und dann ist das auch in Ordnung. Also dementsprechend ist es schwierig einzuschätzen. Was mir auffällt ist, ich glaube, Fußballfans hassen bis Mittelmaß, die können damit nicht umgehen. Also entweder bist du gut dabei, dann ist sowieso alles recht schön, oder du steckst im Abschiedskampf und hältst dich an den kleinen Dingen fest, aber Mittelmaß ist sehr, sehr schwer zu greifen für Fans und Hertha befindet sich ja gefühlt seit Mitte der Hinrunde im Mittelmaß und das macht viele Nebenthemen auf und das frustriert, weil es nicht so ganz greifbar ist und weil es immer dieses ist, eigentlich können wir doch und wir haben doch das Potenzial, aber es wird nicht vollends abgerufen. Und das sorgt dann doch für viel Tristesse und Frustration.
Beim 1. FC Köln, Arne, viel Tristesse und Frustration kennt ihr. Wie sieht's denn personell aus vor diesem Spiel in Berlin? Wird Risse zum Beispiel wieder einsatzfähig sein oder gibt es noch sonstige Wechsel?
Ja, erstmal hoffe ich, dass ihr mich jetzt ein bisschen besser hören könnt. Was die personelle Lage angeht, ist soweit alles in der Reihe. Timo Horn wird wieder spielen können. Marcel Risse hat individuell trainiert in dieser Woche. Da wird man schauen, ob es für einen Einsatz reicht. Aber prinzipiell ist es jetzt beim FC egal, wer spielt. Ich glaube, was wichtiger ist, und das wird dann wahrscheinlich bei den anderen Vereinen genauso sein, die momentan so ein bisschen in der Schwebe hängen. Wichtiger ist, dass man jetzt die Kaderplanung für die kommende Saison angeht und ich hoffe, dass beim FC sich da jetzt in den letzten 5 Spielen der ein oder andere nochmal ein bisschen ins Schaufenster rücken kann und ja, wer jetzt letztendlich spielt in den verbleibenden 5 Spielen, ist mir relativ egal, denn ich habe mit der ganzen Geschichte schon mehr oder weniger abgeschlossen. Es zieht sich, es ist sehr, sehr lange. Wir hatten sehr, sehr viele Spiele in dieser Saison, sehr, sehr viele Enttäuschungen. Von daher kann ich es kaum abwarten, dass die Saison vorbei ist.
Ja, das glaubt man dir sehr gerne. Marc, personell bei der Hertha, Lustenberger war angeschlagen, habe ich gelesen. Gibt es da Neuigkeiten? Was so
also Gesundheit? Gestern wurde auf der Pressekonferenz gesagt, dass also die erste Prognose ist, dass er nicht spielen wird, okay, oder kann. Wird, also, ja, was heißt interessant, also man wünscht sich in Berlin immer die Darida Meier Doppel-6, die wird es aber gefühlt nie geben, weil es neben Arne Meier immer einen defensiveren Sechser braucht. Ich finde, in einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln darf man auch mit spielerischen Mitteln antworten und muss nicht ein kämpferisches Mittel aufbieten, denn das ist immer so ein bisschen einer der Kritikpunkte an Paldada, dass er gerne vor Gegnern, die in unteren Tabellen Gefilden stecken, sagt, das wird ein Kampfspiel, auch bei Heimspielen. Und eigentlich müsste man meinen, dass wir mit unserem Kader, auch einem André Duda beispielsweise, der ja immer noch da ist, die spielerischen Mittel hätten, um halt nicht kämpferisch antworten zu müssen. Aber da der bricht es irgendwie oft gerne darauf runter. Deswegen vermute ich mal sehr stark, dass Schellbrett, den ich ja sehr mag, aber ich habe es ja gerade erklärt, dass Schellbrett spielen wird neben Meier. Ansonsten hat er noch damit kokettiert, eventuell mit 2 Mittelstürmern zu spielen. Das war ja im Hinspiel auch der Fall mit Selke und Ibišević. Da hatten wir ja auch gewonnen. Das hat ganz gut funktioniert. Auch wenn Köln in diesem Moment ja noch einen weitaus desaströseren Eindruck machte als jetzt, wenn man das Hoffenheim-Spiel ausklammert. Deswegen mal gucken. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber ich habe tatsächlich keine so richtige Vorstellung, was in der Startelf stehen wird. Also das kann alles Mögliche werden. Ich kann mir auch eine Doppelspitze gut vorstellen. Und ja, man wird sehen, ne? Also genug Personal ist auf jeden Fall vorhanden. Verletzungssorgen hat man in der Form tatsächlich nicht mehr. Und dementsprechend dürfte da eigentlich alles aufgeboten werden, was irgendwie Offensivkraft hat.
Dann werden wir jetzt noch sehen, was ihr tippt. Ihr seid eingeladen mitzumachen auf meinsportradio.de/Tippspiel für eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports. Der Tagessieger oder die Tagessiegerin gewinnen diese beiden Ausgaben. Und Arne, dein Tipp hätte ich gern zuerst.
Ein todeslangweiliges 1:1.
Marc?
Mann, jetzt hat mir Arne meinen Tipp geklaut. Scheiße. Ach komm, 1:0. Ich glaube wirklich nicht dran, aber irgendwann muss ja mal wieder ein Heimsieg her. Der letzte war im Dezember, dementsprechend wir gewinnen das 1:0 irgendwie.
Wie gesagt, wir müssen wieder Hoffnung schöpfen für den 1. FC Köln, damit da nächste Woche wieder der Dämpfer kommen kann. Deswegen gewinnt der FC mit 2:1. Das ist mein Tipp.
Sehr witzig.
Oder? Findest du nicht? Ich bedanke mich ganz herzlich bei Marc Schwitzki von der Hertha BSC und bei Arne Steinberg von FC.com zur Vorschau auf Hertha BSC gegen 1. FC Köln. Und wir machen in einer kurzen Pause weiter mit dem nächsten Spiel. Das lautet dann VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg. Bleibt dran.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Bully Special. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Wir pfeifen die zweite Halbzeit an hier im Bully-Special auf meinsportradio.de, der 30. Spieltag in der Vorschau. Mein Name ist Kevin Scheuren und das nächste Spiel, über das wir sprechen möchten hier auf meinsportradio.de, ist der VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg. Das Spiel, was heute Abend um 20.30 Uhr den Bundesligaspieltag Nummer 30 eröffnen wird. Und wir eröffnen das Ganze mit 2 neuen Gästen in meiner Leitung. Ich begrüße ganz herzlich vom Wölferadio, einem sehr, sehr guten VfL Wolfsburg-Podcast, Lars Vollmering. Hallo Lars.
Das ist sehr lieb, hallo.
Und für den FC Augsburg natürlich die Macherin des wunderbaren FCA-Podcasts auf die Zibelnuss hier auf meinsportradio.de, Christel Gnam. Hallo Christel.
Hallo.
Wir beginnen mit dem VfR Wolfsburg, lieber Lars. Und ja, der frohen Kunde, dass man ja doch noch gewinnen kann. Hey, 2-0 letzte Woche beim VfR Wolfsburg. Und endlich, also man hat es ja auch wirklich gemerkt, da ist wirklich ein ganzer Knotenberg geplatzt. Also da sind mittlerweile so viele kleine Knötchen am Knoten dran gewesen. Und Daniel Didavi hat sich hervorgetan als absoluter Matchwinner. Und Bruno Labbadia mit einer defensiveren Ausrichtung, mit einer kampfbetonten Ausrichtung ebenfalls als guter Taktiker. Alles richtig gemacht, wichtiger Sieg, jetzt die Serie?
Ja, das wäre natürlich zu wünschen. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, nach deinem Tipp von letzter Woche, der war ja der war ja nicht so gut, was du da rausgehauen hast.
In der Tat, nein.
Während ich natürlich den Sieg vorhergesagt habe, des VfL. Nein, Spaß beiseite. Was man natürlich uns in die Karten gespielt hat, war natürlich der frühe Spielverlauf mit dem frühen Tor. Und dann, dass man sich dann auch entsprechend hinten reinstellen konnte und in Freiburgern fiel nichts ein. Ich glaube, das wird dann heute nochmal ein bisschen eine andere Nummer gegen Augsburg, die auch sehr unbequem zu bespielen sind. Und ich bin auch mal gespannt, ob das Ganze, was hier so an Nebenkriegsschauplätzen aufgemacht worden ist beim VfL, Stichwort Volkswagenbeben, was alles so ja in der Zeitung und auch über die Ticker da letztendlich ging, also ist ja der VfL traditionell auch mal mit ein bisschen betroffen. Da bin ich mal gespannt, welche Auswirkungen das hat. Also sehr, sehr spannende Voraussetzungen. Und Bruno Labbadia hat gesagt, dass er versucht, alles, was so von außen vielleicht reinkommen könnte, von der Mannschaft fernzuhalten. Und das wird, glaube ich, auch so ein bisschen der Schlüssel heute sein. Sind die Köpfe frei, ist der Kopf frei, dann auch das Heimspiel zu nutzen gegen Augsburg. Ja, vielleicht dann sogar einen vorentscheidenden Schritt zum Klassenerhalt zu machen.
Eigentlich eine super interessante Frage, die du gerade so einbringst, ne? Dieses ganze Volkswagen-Brimborium, was über dem VfL eigentlich noch steht. Glaubst du, das könnte wirkliche Folgen für die Fußballabteilung haben auch?
Na, es gibt nicht wenige, die, fangen wir mal von der anderen Seite an. Also Volkswagen ist der VfL, Volkswagen ist Wolfsburg, der VfL ist Wolfsburg und VfL ist Volkswagen. Das ist ja alles eins. Das kann man als Außenstehender häufig nicht ganz nachvollziehen. Da gibt es ja auch viel Kritik dran, aber es ist in der Realität nun mal so. Und diese Symbiose, und das wird ja auch so gelebt und das versteht auch keiner, dass es da irgendwie Kritik dran gibt, weil das halt traditionell so gewachsen ist in Wolfsburg. Nichtsdestotrotz hat das dann natürlich auch immer zwei Seiten, nämlich was auf der einen Seite Segen ist in dieser Verbindung. Es kann dann natürlich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Fluch sein, aber natürlich hat das dann auch ein Gewicht, wenn dann so Entscheidungen getroffen werden, wie sie gerade getroffen werden. Und es gibt nicht wenige, die sagen, dass zum Beispiel die Dieselaffäre damals auch in einem direkten Zusammenhang steht mit der sportlichen Talfahrt des VfL, weil das auch Auswirkungen gehabt hat auf das, was da drumherum passiert ist. Ich will mich da auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich es nicht letztendlich auch beurteilen kann in der Richtung, weil ich immer auch der Meinung bin, du stehst auf dem Fußballplatz und versuchst, den Ball ins Tor zu bringen. Ob das, was da jetzt in der Chefetage bei einem Weltkonzern passiert, ob das dann Einfluss auf meine Leistung haben darf, das lassen wir mal dahingestellt sein. Aber natürlich ist es so, dass es irgendeinen Faktor letztendlich gibt und ich bin gespannt, ob dieser Faktor eine Rolle spielt heute Abend.
Ja, Weltkonzerne, solche Probleme hat der FC Augsburg ja nun wirklich nicht, Christel. Letzte Woche gegen den FC Bayern München ging sich das Ganze eigentlich ganz gut an, fand ich. Ne? Also spielerisch war das schon gut. Ne? Man hat auch ordentlich dagegen gehalten, ordentlich den Körper dazwischen gestellt und dann irgendwann, ja, haben es die Bayern halt ernst genommen irgendwie und wollten unbedingt den Augsburg Meister werden. Eigentlich schade, weil ich glaube, es wäre tatsächlich mehr drin gewesen. Aber man sagt ja im Nachhinein auch immer, Spiel gegen den FC Bayern, das sind eingeplante Niederlagen. Trotzdem, mit welchem Gefühl bist du aus dem Stadion gegangen nach dem Spiel?
Ja, ich war natürlich auch ein bisschen enttäuscht, weil die erste halbe Stunde echt sehr, sehr, sehr schön anzusehen war und mir natürlich gut gefallen hat, vor allem in Führung gegen die Bayern natürlich sehr schön. Und mei, dann haben sie halt aufgedreht und es ist halt so gelaufen, wie man zu befürchten hatte. Von daher, ich war gar nicht super enttäuscht, sondern eher so, ja, mei, ist jetzt halt so, war zu erwarten. Und an den ersten 30 Minuten habe ich mich echt gut aufbauen können, weil sie zeigen einfach, dass der FCA zu Hause auch noch gut Fußball spielen kann und zwar nicht gegen die Bayern gewinnen, aber vielleicht eins der nächsten Heimspiele dann doch noch erfolgreich gestalten kann.
Ja, davor geht's aber auswärts zum VfL Wolfsburg. Gegen die Wolfsburger haben die Augsburger eigentlich eine ganz gute Bilanz, ne? 6 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen, das ist ganz okay. Jetzt nach Wolfsburg eine Mannschaft, die ein Stück weit mit dem Rücken zur Wand steht, die die Punkte ganz dringend braucht, um den Relegationsplatz ein bisschen weiter hinter sich zu lassen. Was für eine Situation ist es jetzt beim FCA jetzt aktuell? Man steht so zwischen gut und böse, nach oben muss man jetzt, glaube ich, wirklich sagen, ist der Zug abgefahren. Nach unten eigentlich auch. Also da, wo man jetzt steht, da könnte man unter Umständen die Saison beenden, vielleicht noch 1, 2, 3 Plätze hochklettern. Trotzdem, heute Abend Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Was ist so deine Gefühlslage, wenn man wieder weiter über die Gefühle sprechen will?
Ja, ich, wie du gesagt hast, wir haben eine sehr gute Bilanz gegen Wolfsburg. Auswärts waren wir zuletzt deutlich besser als zu Hause. Und von daher habe ich doch ein ganz gutes Gefühl. Es könnte was werden. Außerdem hat Manuel Baum Geheimtrainings veranstalten lassen. Also er hat sich überhaupt nicht in die Karten schauen lassen. Ich bin also sehr gespannt, was er da heute Abend veranstalten will. Also das macht mich alles sehr zuversichtlich. Und auf der anderen Seite ist es ja tatsächlich so, wir müssen um nichts mehr groß bangen. Ich denke trotzdem, dass das Team sehr dringend die 40 Punkte voll machen will, damit halt einfach wirklich das Saisonziel erreicht ist und man wirklich entspannt sein kann. Und dann denke ich auch, dass die nötige Motivation heute Abend dabei ist, mal wieder in Wolfsburg zu gewinnen.
Lars, am 5.10.2014 gewann der VfL Wolfsburg zuletzt ein Heimspiel gegen den FC Augsburg. Der Torschütze damals, Naldo, lang vergessene Zeiten beim VfL. Warum ist es heute wieder mal Zeit für einen Heimsieg für den VfL Wolfsburg?
Ich glaube, weil wir müssen und vielleicht Augsburg, eben weil die Situation so ist, dass sie wenig bewegen können nach oben und nach unten, vielleicht dann auch den Schritt weniger machen. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung in dem Zusammenhang, weil man ja doch relativ gesichert dasteht, eigentlich auch sich relativ frühzeitig schon so etabliert hat in der Liga, dass man gar nicht so viel nach unten gucken muss, glaube ich. In Augsburger gerade auch sehr, sehr konstant gewesen jetzt in den letzten Spielen in der Fremde. Das müssen wir natürlich entsprechend frühzeitig unterbinden, dass man gar nicht das Gefühl hat, dass da was gehen könnte. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel sein. Also wir können uns gerade zu Hause nicht einfach nur so hinten reinstellen, wie wir es dann auch in Freiburg gemacht haben, sondern müssen das Spiel entwickeln. Das kommt auf der anderen Seite eben den Augsburgern wieder so ein bisschen entgegen. Also das wird, glaube ich, eher, Bruno Labbadia hat es auch gesagt auf der Pressekonferenz, ein Geduldsspiel werden. Und genau da rechne ich auch letztendlich mit. Und ich werde auch heute Abend das Spiel live kommentieren aus dem Stadion fürs Wölferadio. Und muss gucken, weil ich nicht der geduldigste Mensch von der Welt bin, dass ich da auch die Geduld nicht verliere, was das halt angeht. Weil es ist immens wichtig, was für uns da heute auf dem Spiel steht. Wenn wir tatsächlich die 3 Punkte einfahren würden, dann ist es wieder egal, was der Rest macht am Wochenende. Und wir haben dann tatsächlich die Möglichkeit, einen Riesenschritt dann zum Klassenerhalt auch zu machen.
Mit welchem Personal wird das geschehen?
Ja, ich glaube nicht, dass viel geändert wird von Seiten von Bruno Labbadia. Der Einzige, der hätte zurückkehren können nach seiner Gelb-Rot-Geschichte, ist Josa Gilavogui, der aber verletzt ist. Da wird wohl wahrscheinlich wieder Camacho, wobei ich auch gehört habe, dass da möglicherweise, dass da auch noch Spätfolgen von seiner Verletzung nochmal aufgetreten sein könnten. Das will ich jetzt aber, da bin ich nicht ganz so im Thema, da muss ich mich selber nochmal ein bisschen schlau machen, das werde ich dann heute Abend vom Spiel dann noch machen. Ich gehe davon aus, dass auch der junge Paul Jeckel wieder spielen wird, der ein sehr gutes Debüt in der Innenverteidigung hingelegt hat und mit Robin Knoche wieder die Innenverteidigung bilden wird. Und dann hoffen wir natürlich darauf, dass Daniel Didavi seine ansteigende Form aus dem Freiburg-Spiel konservieren konnte oder kann und dann gegen Augsburg vielleicht auch sogar mal ein Türchen nachlegen, weil der Anlass trifft ja nicht bei uns. Deswegen ruhen natürlich auch die Hoffnung auf Daniel Didavi.
Dann natürlich nochmal die Frage an dich, Christel. Mit welchem System rechnest du heute Abend und sehen wir das Comeback von Alfred Finn-Borgerson?
Also wie gesagt, Manuel Baum hat Geheimtraining abhalten lassen. Keine Ahnung, was da passiert. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er die guten Ansätze aus dem Bayern-Spiel ein bisschen mitnehmen wird und da zumindest personalseitig einige wieder berücksichtigen wird, die dabei waren. Ich würde mich sehr freuen, wenn Cordova auch wieder von Anfang an spielen könnte, weil ihm das sehr, sehr gut tut. Finn Borgerson habe ich zufällig gestern auf der Straße getroffen, aber ich hatte leider keine Zeit, ihn zu fragen, wie es denn aussieht. Er sah ganz fit aus, aber er stand auch nur rum, also von daher keine Ahnung. Ich vermute aber, dass man kein Risiko eingehen wird. Von daher eher nicht, schätze ich mal. Aber wie gesagt, Geheimtraining, der FCA will heute überraschen, vielleicht steht er in der Startelf.
Wir sind gespannt. Wir werden es beobachten und hören natürlich im Wölferadio. Ja, nicht auf Eurosport, sondern im Wölferadio wird es gehört heute Abend. Ich möchte aber noch eure Tipps abschließend haben. Und zwar beginnen wir mit dem Tipp von dir, Christel.
Ja, ich hoffe auf ein schönes 2:0 heute Abend.
Okay, ich nehme an für den FC Augsburg.
Ja, doch bitte.
Lars, was glaubst du?
Ja, ich tendiere in die andere Richtung und sage 1-0 für den VfL.
Ja, ich mache friedlich 1-1 unentschieden. Ne? Lars, du kennst es, ne? Du liebst es.
Ja, kenne ich, brauche ich aber nicht.
Okay, alles klar. Dann für euch noch der Hinweis auf unsere Tippspielseite meinsportradio.de/Tippspiel. Ihr könnt eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Lars Vollmering vom Wölferradio und vielleicht noch ganz kurz für die Leute, die es wirklich heute Abend bei dir hören wollen. Ab wann können sie reinhören?
Ab 20.20 Uhr unter vfl-wolfsburg.de/Wölferradio mit OE und dann seid ihr live dabei im Stream.
Alla, wunderbar. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich auch bei dir, Christel, für deine Teilnahme heute. Auf die Zibbelnuss ist ihr Podcast. Alles rund um den FCA gibt's hier auf meinsportradio.de. Nach einer kurzen Pause geht's weiter mit der Partie VfB Stuttgart gegen Hannover 96. Bleibt dran.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Paul Bosworth und Blair Namnoom kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Wir blicken voraus auf den 30. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Und am Samstag um 15.30 Uhr empfängt der VfB Stuttgart Hannover 96. Und in der Leitung begrüße ich ganz, ganz herzlich vom Brustring Talk, einem sehr empfehlenswerten VfB Stuttgart Podcast, den Martin. Hallo Martin.
Hallo Kevin.
Letzte Woche 0-3 Niederlage bei Borussia Dortmund. Kommt man beim VfB Stuttgart jetzt zurück auf den Boden der Tatsachen?
Ergebnistechnisch auf jeden Fall. Also es war 3-0 ist natürlich auch unsere höchste Saisonniederlage. Letztendlich kannst du aber auch sagen, was verdient am Ende. In der ersten Halbzeit waren wir ja gar nicht so schlecht, fand ich. Aber wenn du halt nach vorne nicht zwingend irgendwas erreichst, keine Torchancen generierst, ja, dann fällt halt ein unglückliches 1-0. Nach der Halbzeit gleich das 2-0 und dann war das Ding eigentlich leider gelaufen.
Jetzt können wir natürlich realistisch sein und sagen, letzte Woche, das war in Dortmund, das ist eine andere Kragenweite für den VfB Stuttgart. Jetzt gegen Hannover 96 kommt eine Mannschaft, die ungefähr auf demselben Niveau ist wie der VfB, würde ich sagen. Auch wenn Hannover 96 in der Tabelle doch weit hinter dem VfB steht, obwohl es punktetechnisch ja nur 3 Punkte sind. Also es könnte auch alles wieder ein bisschen näher zusammenrücken. Trotzdem, Heimspiel, soweit ich das lesen kann, viele Spieler fit, die eingesetzt werden können von Trainer Taifun Korkut. Könnte man doch eigentlich sagen, die Favoritenrolle, die nominelle Favoritenrolle, nehmen wir vom VfB an.
Also ich denke, genau das würde Hannover auch sagen. Also ich glaube, Hannover schiebt auf jeden Fall dem VfB den Favoritenstatus diesmal zu. Heimspiel kommt ja wirklich dazu, dass wir ja daheim sehr, sehr gut dastehen. Ich glaube, 5. oder 6. in der Heimtabelle sind. Also spricht einiges rein ergebnistechnisch für den VfB. Hannover hat jetzt das lange Tal der Tränen. Die haben ja viele Spiele ohne Sieg gehabt, haben ja letzte Woche jetzt gewonnen gegen Bremen. Wir werden aber mit Sicherheit eben sagen, dass Stuttgart da die Favoritenrolle inne hat. Und wenn man jetzt natürlich die Rückrunde anguckt, stimmt es auf jeden Fall. In der Hinrunde hatte ich immer so ein bisschen nach, ja, mit einem guten Gefühl oder nach Hannover geguckt, wo ich gedacht habe, Mensch, cool, die standen schon relativ gut da und ich dachte, mit dem Abstieg haben die gar nichts zu tun, weil die ja recht schnell Punkte gesammelt haben. Also so ein bisschen mit so einem neidischen Auge nach Hannover geguckt. Und jetzt in der Rückrunde hat sich ja quasi komplett gewandelt. Da haben wir jetzt eindeutig den besseren Lauf. Und Hannover ging es ja tendenziell runter und die brauchen noch die letzten finalen Punkte, um ja den Nichtabstieg sicher machen zu können.
Ja, und da wissen wir ja beim VfB Stuttgart, der ist schon sicher, ja, der Nichtabstieg.
mathematisch, ne, okay.
Ja, aber die sportliche Führung sagt das ja. Letzte Woche Hannover 96, du hast es gerade gesagt, die Punkte gesammelt, 2-1 gegen Werder Bremen. Hat die Niederlagenserie endlich beenden können und will natürlich jetzt, wie du schon angedeutet hast, beim VfB Stuttgart nachlegen und da eben die Pünktchen sammeln, die so wichtig sind für 96, um den Klassenerhalt sicher zu machen, festzumachen. Fest steht, dass Salif Sané den Verein verlassen wird. In einer Videobotschaft wurde das bekannt gegeben. Auch mal eine sehr interessante Herangehensweise. Wenn ja sonst immer alles ein bisschen auf dem letzten Drücker ist oder der annehmende Verein das bekannt gibt, hat man da jetzt das einfach in die Hand genommen, Sané vor eine Kamera gestellt und ihm sagen lassen, dass er den Verein verlassen wird. Sein Ziel wird wohl Schalke 04 sein. Ist natürlich eine Schwächung für 96 für die nächste Saison. Sané, der sich da ordentlich festgespielt hat und auch offensiv mit seiner Kopfballstärke dafür gesorgt hat, das ein oder andere Spiel für 96 zu entscheiden. Jetzt wird man das Ganze noch bis zum Saisonende gut über die Bühne bringen können, denke ich, und dann auch planen können für die nächste Saison. Rein taktisch gesehen nach wie vor alles ganz interessant bei Hannover 96. André Breitenreiter wechselt gerne durch. Frage wird diesmal sein, kann Ellis spielen? Ja, ist wegen Adduktorenproblemen so ein bisschen fraglich gewesen. Dann würde Bacalords wahrscheinlich hinten in die Abwehr rücken und Fossum dann weiter auf der 6 neben Schwegler spielen. Ansonsten dann halt Bacalords neben Schwegler und Ellis hinten drin. Und ja, vorne, ja, Harnik, Füllkrug, Bibu, die ganzen altbekannten Gesichter, die dafür sorgen wollen, dass Hannover 96 auch in der Saison 2018, 2019 in der Bundesliga spielt. Beim VfB muss man sagen, wenn man so ein bisschen auch danach sucht, es gibt nicht viel zu erzählen über den VfB Stuttgart aktuell, habe ich das Gefühl. Es ist man läuft jetzt so dem Saisonende entgegen, was glaube ich auch dem Verein ganz gut tut, nach dem ganzen Stress, der ja auch in der Saison zu spüren war. Wenn wir auf das Restprogramm gucken, nächste Woche noch ein Heimspiel gegen Werder Bremen, dann geht's nach Leverkusen, dann noch zu Hause gegen Hoffenheim und am letzten Spieltag spielt man dann bei den Bayern, darf man dann bei der Meisterfeier beiwohnen. Ja, ist es denn wirklich jetzt so, dass man quasi die Saison einfach auslaufen lässt und diese neutrale bis gute Stimmung so mitnimmt?
Also gefühlt sieht es gerade ein bisschen so aus, dass man es wirklich auslaufen lässt, wozu Reschke mit Sicherheit beigetragen hat, indem er ja gesagt hat, schon vor zwei, drei Spielen, so Klassenerhalt ist sicher, da hatten wir damals 37 Punkte, hat gemeint, das Ding ist jetzt durch. Und dann nimmst du natürlich, denke ich, auch ein bisschen den Druck von den Spielern und den Druck weg. Und das merkst du, das hast du gemerkt gegen Hamburg, dass sie da nicht mehr so konsequent gewillt waren wie die Spiele zuvor. Das hast du dann auch in der zweiten Halbzeit in Dortmund gemerkt, wo du nicht mehr das Gefühl hast, die wollen da nochmal irgendwas dagegen stemmen oder irgendwie versuchen, das noch aufzuholen. Und ich sehe so ein bisschen halt die Gefahr natürlich, so schön das ist, die Saison jetzt auslaufen lassen zu können. Und wenn du jetzt halt kein Spiel mehr gewinnst, ich glaube schon, dass du halt so eine negative Serie oder Phase dann schon noch in die nächste Saison dann mit reinträgst. Also wenn du jetzt quasi gar nicht mehr gewinnst in dieser Saison, ich glaube schon, das bleibt dann halt schon ein Teil davon für den Start von der nächsten Saison. Deswegen wäre es mir schon wichtig, dass die Herren dann nochmal alles nochmal zusammenpacken und versuchen gerade auch die Heimspiele gut zu gestalten. Also gerade halt für die Fans, morgen wird es ausverkauft sein. Wir haben gerade noch ein paar Karten da und wahrscheinlich wird es auch gegen Hoffenheim und gegen Bremen sehr, sehr gut besucht sein. Und dann wäre es einfach schön, wenn sie da nochmal Vollgas geben, nochmal die 100% auspacken und den Willen halt auch auspacken, gewinnen zu wollen. Weil natürlich ist es dann schöner, wenn du noch mit 2, 3 Siegen die Saison ausklingen lässt. Und ich glaube, das tut dem Gefühl, dem ganzen Verein, in Hinblick auf die nächste Runde dann einfach sehr, sehr gut.
Dann nochmal der Hinweis, dass Salif Sané natürlich sicher zum FC Schalke 04 wechselt.
Richtig, genau.
Jahresvertrag unterschrieben. Bei VfB Stuttgart ist ja auch viel im Hintergrund unterwegs, nämlich die Neuausrichtung des Nachwuchsleistungszentrums. Da wird es dann am 19. April diese VfB im Dialoggeschichte geben mit Michael Reschke und Thomas Hitzelsberger. Wie sieht denn für dich so aktuell das Nachwuchsleistungszentrum aus? Geschieht da alles richtig oder ist die Neuausrichtung dringend notwendig?
Also es hat die letzten Jahre leider sehr, sehr gelitten. Der VfB war ja wirklich mal, ich würde mal sagen, ein, zwei Jahrzehnte sehr bekannt und respektiert für die gute Nachwuchsarbeit, die geleistet worden ist. Wir haben ja wirklich zeitweise einen Spieler nach dem anderen hervorgebracht. Und dann hat es einen extremen Knick gemacht. Und das ist ein Punkt, den ich zum Beispiel Freddy Bobic sehr, sehr anlaste, als er noch beim VfB war, weil er hat den Nachwuchsbereich wirklich sehr zusammengestrichen, sehr so umstrukturiert, dass wir jetzt noch davon zu leiden haben. Also quasi die A-Jugend, die B-Jugend, die stehen überhaupt nicht mehr so gut da, wie sie mal waren. VfB war ja immer mit dabei, wenn es darum ging, einerseits den Titel von den Junioren zu gewinnen, also in der Liga und dann um die deutsche Meisterschaft mitzuspielen, aber dafür sind wir schon lang weg. Und so gesehen ist eine Neuausrichtung oder eine Neukonzeption da sehr, sehr wichtig und mich würde es echt interessieren, was sie da ausgearbeitet haben. Da war ja auch der Peter Knebel dabei, der jetzt zu Schalke geht als externer Berater und da interessiert es mich wirklich, was da jetzt bei rausgekommen ist und wie sie sich vorstellen, eben den Jugendbereich wieder besser aufzustellen, dass wir wieder eine gute Jugendarbeit haben. Weil das, wie gesagt, hat die letzten Jahre leider sehr, sehr gefehlt. Man sieht es ja auch, wir haben nicht wirklich viele Spieler mehr aus der eigenen Jugend dabei. Gut, das kann man sagen, Gomez und Beck sind aus der eigenen Jugend, aber die hatten bis dahin ja wirklich schon eine Reise hinter sich.
Ja. Vielleicht zum Abschluss nochmal der Blick auch aufs Stuttgarter Personal fürs Wochenende. Ich habe ja gerade gesagt, vollmundig angekündigt, eigentlich sieht es im Kader gut aus. Wenig Sperren, wenig Verletzungen, aber wahrscheinlich trotzdem die eine oder andere Baustelle, die du dann eher siehst, ne?
Also eine Sperre, die uns natürlich immer wehtut, ist Askasibar, der fehlt mit seiner 10. Gelbe, wohl jetzt wirklich lang gebraucht hat, bis er die 10. gefangen hat. Aber ansonsten, Baumgartl wird jetzt die Frage sein, ob er wirklich spielt. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, gefühlt wird man ihn nochmal ein Spiel aussetzen lassen, bevor man da irgendwas riskiert. Das finde ich auch, wie gesagt, bei einer Gehirnerschütterung oder bei einer Gehirnverletzung echt sehr, sehr wichtig, dass man da sehr, sehr vorsichtig vorgeht und ihn lieber nochmal ein Spiel schont. Aber ansonsten stehen alle parat und Korkut hat es ja die letzten Wochen gezeigt, er ist kein großer Fan, irgendwas zu ändern. Das hat er auch schon angedeutet, er wird auch in der Spitze nie nichts ändern. Das heißt, bis auf Baumgartl oder das Ersetzen von Askasibar wird nicht viel passieren.
Okay, dann bleibt zum Abschluss natürlich noch unser Tippspiel, meinsportradio.de/Tippspiel für euch die Adresse, wenn ihr eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports gewinnen wollt. Und Martin, dein Tipp zur Partie Stuttgart gegen Hannover hätte ich gerne.
Ja, ich bin guter Dinge, dass die nochmal erkennen, dass sie gewinnen müssen und dass es gut tut und werden mit 2-0 gewinnen.
Ich sage auch, der VfB gewinnt, allerdings nur mit 1-0. Aber Sieg ist Sieg. Und in diesem Sinne natürlich für euch der Hinweis, auch eure Tipps mit dem Hashtag BuliSpecial bei Twitter gerne kundzutun. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Martin vom Brustring Talk und wir machen in einer kurzen Pause weiter mit der Partie Werder Bremen gegen RB Leipzig hier im BuliSpecial auf meinsportradio.de.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Hannover liebt die 96-Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt.
Hannover liebt jeden Donnerstag neu auf meinsportradio.de.
Am 30. Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga spielt RB Leipzig bei Werder Bremen und wir sprechen drüber jetzt hier im Bully-Special auf meinsportradio.de mit mir, Kevin Scheuren und meinen beiden Gästen. Für Werder Bremen begrüße ich ganz herzlich in der Leitung von der Ahoi Crew, dem Werder Bremen Fanclub des Jahres 2015, Fabian Ettrich. Hallo Fabian.
Hallo Kevin.
Und für RB Leipzig begrüße ich ebenso herzlich Kai. Hallo Kai.
Hallo, grüß euch.
Ja, und ich glaube, mit dir müssen wir einfach jetzt erstmal anfangen. Eine Woche. 9 Gegentore und nur 3 selber geschossene Tore. Also das ist wirklich eine schwarze Woche für RB Leipzig gewesen. Erst diese dicke Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen und dann hat man die gute Ausgangslage eigentlich aus dem Europa League Hinspiel ja komplett nicht nutzen können und ist mit 2-5 in Marseille untergegangen. Ist das so ein bisschen die schwerste Woche der jungen Vereinsgeschichte von RB Leipzig?
Ah, ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Das nicht, aber es ist natürlich schon eine schwarze Woche gestern. Also du spielst zu Hause 2-0, gewinnst und dann in Marseille führst du nach 2 Minuten 1-0. Also eigentlich perfekte Ausgangssituation und dann lässt du innerhalb von 3 Minuten, von 9 Minuten 3 Gegentore, Standard-Gegentore einschenken. Das ist natürlich auf dem Niveau, da bist du nicht wettbewerbsfähig. Zumal man eigentlich dachte, gerade diese Standardschwäche, die gab es ja schon mal so Mitte der Saison, die war dann irgendwie wieder abgestellt. Scheinbar. Also das lief ja in den letzten Wochen eigentlich ganz gut, weil eigentlich kein großes Thema mehr, aber jetzt sowohl gegen Leverkusen als auch gegen Marseille kamen da ja wieder eklatante Schwächen zutage und natürlich kann man darüber reden, dass irgendwie 2 von den Toren eher abseits waren und so, aber das ändert nichts daran, dass es eine Verdienstniederlage war.
Bist du froh, dass es jetzt raus ist, dass der FC Bayern München Niko Kovac als Trainer holt und damit zumindest die Diskussion um Ralf Hasenhüttl, was die Bayern angeht, vorbei ist, weil ich persönlich glaube jetzt nicht, dass Hasenhüttl zu Borussia Dortmund gehen wird, dass man da jetzt auch ein bisschen Sicherheit reinbringen kann für die nächste Saison?
Ja, also zu Dortmund geht es glaube ich auch nicht. Ja, klar, ist man darüber froh, dass man da zumindest für die nächste Saison planen kann. Weil dann hat er gestern schon so für mich gedacht, vielleicht denkt der Ralf Rangnick jetzt nochmal über Marco Rose nach, der im Europa-League-Halbfinale steht. nee, aber ich denke, ja, das ist ein wichtiges Signal. Wir haben ja auch die Vertragsverlängerung jetzt von Sabitzer gehabt in der Woche, wo scheinbar schon klar ist oder wo für wichtige Schlüsselfaktoren da eine sportliche Perspektive da ist für die nächste Saison. Also sprich, dass man sich intern garantiert schon unterhalten hat über geplante Transfers, über Abgänge, die man verhindern will. Insofern scheint da für viele Beteiligte jetzt schon die Perspektive für die nächste Saison klar und das ist natürlich grundsätzlich gut.
Ja, Werder Bremen, lieber Fabian, 3 Spiele gewonnen, dann letzte Woche die Niederlage gegen Hannover 96 und jetzt kommt RB Leipzig, die, ich nehme an, schon mit ordentlicher Wut im Bauch irgendwo nach Bremen kommen werden und sich einmal ordentlich durchschütteln werden. Siehst du die Gefahr jetzt kommen, dass RB mit voller Kraft zurückschlägt gegen Werder oder sagst du, die kommen jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt?
Naja, mit voller Kraft, das wird man sehen. Also nach so einer anstrengenden Woche, auch mit dem Spiel gestern Abend noch in den Knochen, wird dann mit Sicherheit auch ein bisschen Müdigkeit vorherrschen. Ich gehe deswegen davon aus, dass RB auch ein Stück weit durchrotieren wird und dann vielleicht auch ein paar frische Leute bringen wird. Aber insgesamt, glaube ich, braucht sich Bremen trotz der Niederlage in Hannover, die auch verdient war, wie ich fand, jetzt auch nicht verstecken. Ich finde, gerade zu Hause hat man jetzt eine gute Serie hingelegt und darauf kann man aufbauen. Ich bin jetzt nicht so vermessen, dass ich denke, dass wir jetzt hier wieder einen 3-0 Heimsieg gegen Leipzig erleben werden. Aber ich denke schon, dass da auf jeden Fall was drin ist für Werder.
Was lässt sich da so positiv reinschauen, außerhalb dessen, dass RB Leipzig mit Energieaderlass nach Bremen kommt? Kommt nicht von ungefähr jetzt, dass du aussagst, so, da ist was drin für Werder? Das wäre vor ein paar Wochen vielleicht noch ganz anders gewesen. Aber ich glaube, dieses neue Selbstbewusstsein, was Werder Bremen hat, das ist auch etwas, was sie bis zum Saisonende tragen kann und vielleicht ja sogar bis in die nächste Saison hinein.
Ja, das denke ich nämlich auch. Also wir haben eine gewisse Stabilität wieder gewonnen, während man noch vor einigen Wochen dachte, wenn wir mal ein Gegentor bekommen, dann fallen wir auseinander. Die Leute wissen nicht mehr, wo sie hinlaufen. Wir haben überhaupt keine Grundordnung. Das hat sich grundlegend geändert. Deswegen gibt es schon ein gewisses Selbstbewusstsein. Und ich denke auch beispielsweise mit personellen Veränderungen jetzt wieder, wenn Moisander wieder zurück in die Abwehr kommt, dass wir da auch noch wieder ein bisschen mehr Stabilität reinbekommen. Deswegen, und ich glaube auch auf der Bank haben wir durchaus noch ein, zwei gute Perspektiven. Also ich bin da durchaus zuversichtlich, wie du sagst, und das ist durch die letzten Wochen halt gewachsen. Man muss jetzt abwarten, wie lange dieser Trend anhält. Diese Diskussion um die U23-Trainer, die sich dann nach einer Hochphase wieder irgendwann schnell verbrauchen. Denke und hoffe, dass es bei Kohfeldt nicht eintritt. Aber mal schauen, wie lange uns dann jetzt dieser Aufwind tragen wird.
Wie ist es denn mit Thomas Delaney für die nächste Saison? Wir müssen jetzt mal so ein bisschen schauen, dass wir auch die nächste Saison durchgeplant bekommen. Also wir hier natürlich so ein bisschen auch aus unserer Sicht, aber die Vereine tun das natürlich auch schon. Kannst du dir vorstellen, dass Thomas Delaney den Verein im Sommer verlässt? Also Kohfeldt sagt, es ist kein Störfaktor, dass es diese Diskussion jetzt gibt. Ist es für euch Fans ein Störfaktor?
Ja, es gibt diese Diskussion natürlich schon. Also wir haben natürlich auch mit Interesse gelesen, dass Delaney sich nicht klar bekannt hat, sondern gesagt hat, wir schauen mal und warten mal ab, was so in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Also ein klares Bekenntnis sieht anders aus. Ist aber auch nicht verwunderlich. Also er bringt schon ziemlich gute Leistungen. Klar hat er auch mal seine Schwankungen drin, aber er hat jetzt gegen Hannover auch wieder ein Tor vorbereitet. Also ist immer für eine gefährliche Situation offensiv zu haben und defensiv auch eigentlich ein sehr solider Abräumer. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Interesse weckt. Deswegen würde ich da jetzt nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass er bleibt. Ich denke aber, wenn Bremen sich jetzt gut entwickelt und ihm auch eine Perspektive aufzeigt, dass sich in den nächsten Jahren das weiter positiv entwickeln kann in Bremen, dann ist es auch eine Möglichkeit, ihn da vielleicht zu halten.
Kai, wie sieht es denn bei RB eigentlich aus? Wir hatten ja auch letztes Jahr diese Diskussion um Emil Forsberg zum Beispiel, der ja unbedingt zum AC Mailand wollte, diesen Willen ja nicht durchgesetzt bekommen hat. Man liest aber relativ wenig bislang davon, dass Spieler von RB den Verein eventuell verlassen könnten. Im Gegenteil, sie verlängern, wie Marcel Sabitzer. Aber man hört auch nicht so viel davon, dass Spieler zu RB kommen könnten. Nicht so viel Interesse an Spielern. Ist das was in Leipzig vielleicht anders ist? Also wenn du näher dran bist, dass es dann doch Spieler gibt, wo du hörst, so die könnten eventuell gehen oder Spieler, die könnten eventuell kommen?
Naja, auf der Abgangsseite muss man, denke ich, mal gucken. Einige unserer Spieler werden ja noch eine WM spielen, wie man sich da sozusagen präsentiert einer größeren Öffentlichkeit gegenüber. Also Stichwort Werner. Ansonsten sehe ich da bei Upamecano diese Ausstiegsklausel von 100 Millionen, die da kolportiert wird, die im Raum steht. Was für einen Innenverteidiger noch niemand gezahlt hat in der Geschichte. Allerdings gibt es bei bestimmten Vereinen, Barca zum Beispiel, ja schon Bedarf. Und der ist natürlich ein krasses Paket mit seinen 19 Jahren sozusagen, Gesamtpaket schon. Aber ansonsten sehe ich da jetzt auch nicht so viele, die in Frage kommen. Forsberg spielt eine eher durchwachsene Saison. Da werden die Top-Vereine jetzt auch nicht Schlange stehen.
Also da gehe ich relativ ruhig ran. Bei der Zugangsseite gibt es ja immer mal wieder Gerüchte, gerade unsere Außenverteidigerpositionen, die, wo wir jetzt mit dem Backup vom Backup mittlerweile spielen, werden sicherlich so eine Position, wo man sich verstärken muss oder vielleicht auch nochmal im Mittelfeld. Aber ja, ein großes Thema ist es jetzt noch nicht, zumal vieles sicherlich auch davon abhängen wird, wie man die Saison jetzt noch zu Ende bringt. Champions League, ja, hat man eigentlich schon nicht mehr so richtig in der eigenen Hand. Und selbst die Europa League Quali, wenn man nicht als Siebter irgendwie in der zweiten Quali-Runde im Juli schon wieder anfangen will, muss man erstmal sichern, sag ich mal. Insofern gibt es da noch ganz viele Fragezeichen, aber wurde ja schon öfter kommuniziert, auch vom Verein, von Rangnick und von Hasenhüttl, dass man schon sich intensiv mit Transfers auseinandersetzt und da entsprechend ist, zumindest intern, zu Spielern, die man irgendwie haben will. Insofern wird dann sicherlich das eine oder andere passieren.
Montag, Donnerstag, Sonntag, davon zweimal auswärts. Personelle Lage bei RB Leipzig. Glaubst du, dass es einiges an Rotation geben wird, um Spieler auch zu entlasten jetzt?
Ja, es wird, ich meine, Sabitzer hat sich gestern wieder an der Schulter verletzt. Den werden wir wohl, wenn es wieder Schulter ausgekugelt ist, wie damals in Monaco, die Saison wahrscheinlich nicht mehr sehen. Upamecano musste runter, irgendwas, eine Muskelverletzung Oberschenkel, da gibt es aber noch keine genaue Diagnose. Werner war ja angeschlagen, saß gestern nur auf der Bank. Insofern, und ja, von Donnerstag auf Sonntag, da wird es sicherlich einiges an Rotation geben, wobei, wie gesagt, an bestimmten Positionen Außenverteidiger etc. stellt sich, und jetzt so Innenverteidigung stellt sich das Team dann mehr oder weniger schon von alleine auf. Aber ja, es wird sicherlich rotiert werden. Und du hast vorhin gesagt, mit Wut im Bauch, die Wut wird auf jeden Fall da sein, aber wir sind halt auch nicht der FC Bayern, wo man dann im Folgespiel nach einer Niederlage befürchten musste oder sagen kann, dass wir den Gegner abschießen. Also ich denke, es wird eine sehr schwere Nummer in Bremen.
Noch nicht, kann ja noch werden, ne? Fabian, bei Werder Bremen, Moisander kehrt zurück, dafür sind einige Spieler fraglich. Wie sieht's aus vor dem Spiel gegen Leipzig?
Ja genau, Moisander wird, denke ich, wieder in die Innenverteidigung rücken für Langkamp, der auch beispielsweise jetzt beim ersten Gegentor insbesondere in Hannover nicht gut aussah, da ein bisschen langsam war in der Reaktionsfähigkeit. Und daneben könnte ich mir gut vorstellen, dass Junuzovic auch wieder in die Startelf kommt für Kainz. Also als Junuzovic in Hannover reinkam, wurde das Spiel doch merklich besser bei Werder. Das kann ich mir vorstellen. Ansonsten darüber hinaus ist halt die Frage, ob Rashica mal wieder eine Chance von Anfang an bekommt für Belfodil. Aber im Wesentlichen, denke ich, sind die zwei Änderungen, Moisander und Junuzovic, die sich da auftun. Und bei den Verletzungen weiß ich zumindest bisher nur von Augustins und Johansson. Ich weiß jetzt nicht, ob noch spontan jemand dazugekommen ist. Habe ich jetzt zumindest aktuell nicht mitbekommen. Aber ich denke, das war es dann auch an Änderungen.
Dann war es das so mit unserem Vorgeplänkel hier zumindest schon. Denn jetzt kommen wir zu den harten Zahlen, zu den Tipps. meinsportradio.de/tippspiel ist die Adresse, wenn ihr eine Ausgabe 11 Runden und No Sports gewinnen wollt. Und Kai, dein Tipp hätte ich gern zuerst zur Partie Werder Bremen gegen RB Leipzig.
Also meine Erwartungshaltung ist tendiert stark gegen Null, weil irgendwie im Augenblick alles vom Momentum her und von warum gegen uns spricht. Also ich glaube, wir holen Bremen nichts und verlieren 1-2.
Okay, Fabian?
Ja, dem schließe ich mich an.
Das habe ich schon fast gedacht.
Gekauft.
Ich sag zumindest einen Punkt für RB Leipzig, 2-2 unentschieden am Ende. Eure Tipps auch gerne per Hashtag #BoodySpecial auf Twitter. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Fabian Ettrich von der Holcrew und bei Kai, dem ihr bei Twitter unter @aufziehvogel_le folgen könnt. Und ein Spiel haben wir noch und das ist das Revierderby. Das ist Schalke 04 gegen Borussia Dortmund und das gibt's nach einer kurzen Pause. Bleibt dran.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga. Und ich höre mein Sportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Das letzte Spiel, über das wir sprechen müssen, hier im Bully Special auf meinsportradio.de zum 30. Spieltag, ist das Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich spreche zumindest schon mit einem Gast, und zwar von Dortmunder Seite, von Auf Ohren, dem BVB-Podcast auf schwarzgelb.de, Christian. Hallo Christian.
Hallo, grüß dich.
Ja, dieses Derby, das ist Knistern, das ist Spannung, das ist Vorfreude, glaube ich auch. Das ist aber allerdings auch viel Stress für Polizisten, viel Stress für Spielplaner drumherum. Ich habe gelesen, 250 Partien wurden um diese Partie herum verschoben. Völliger Wahnsinn eigentlich, aber trotzdem, es geht um vieles. Es geht für beide Mannschaften darum, wichtige Punkte zu sammeln, im Kampf darum, sowohl Vizemeister zu werden, das ist, glaube ich, auch schon mal so ein kleiner Punkt für sich, vor dem anderen zu landen. Ja, und ein bisschen ja auch dieses 4:4 auf seine Weise zu vergolden für Schalke 04 und für Borussia Dortmund das so ein bisschen auszuwetzen. Weil ich glaube, ganz ehrlich, so ganz aus den Köpfen ist dieses Hinrundenspiel noch nicht, oder? Auch nicht bei den Dortmundern.
Nee, bei den Fans auf jeden Fall nicht. Da hängt das noch sehr lange mit nach. Und ja, es ist halt einfach generell eine ganz, ganz große Chance, so ein bisschen Wiedergutmachung zu leisten. Nicht nur für das 4:4 im Hinspiel und dieses Derby, was so gut angefangen hat und so schlimm endete aus unserer Sicht eigentlich, sondern auch für die gesamte Saison, die ja jetzt auch nicht so den Vorstellungen entsprechend abgelaufen ist und wo die Stimmungslage rund um den BVB immer noch nicht sehr, sehr schön ist. Und ja, es ist halt einfach eine Chance auf Wiedergutmachung für die gesamte Spielzeit, ne? Und damit, dass die Fans wieder ein bisschen zufriedener zu stellen und einfach auch so ein bisschen die Stimmungslage rund um den Verein nicht komplett wieder herzustellen und ruhig zu stellen, aber sie zumindest ruhiger zu stellen. Das wäre schon, ich hoffe, dass es schon recht reingegangen wäre ein wenig.
Hat da dieses Heimspiel letzte Woche gegen Stuttgart schon ein bisschen zu beigetragen? Deutliches 3:0. Christian Pulisic, der ja mit dieser wunderbaren Sonntagsflanke, wie der Kicker sie beschrieben hat, das Ganze ja eingeleitet hat und ja dann auch für die Initialzündung gesorgt hat. Das war zwar bis zur 38. Minute, fand ich, bis zu diesem Tor so ein bisschen Fahrt, ja, um es mal so zu sagen, aber dann kam es halt und dann in der zweiten Halbzeit durch Batshuayi und Philipp noch zwei weitere wichtige Tore, hat das so ein bisschen das Ganze schon so angefacht und muss jetzt einfach nur beim Revierderby dann vollendet werden oder ist es noch lange nicht so weit, dass man sagt, es ist wieder der entspannte BVB?
Ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es in der ersten Hälfte, ja, da würde ich sogar ein bisschen härter noch ins Gesicht gehen, das war eigentlich recht wenig, was da vom BVB gezeigt wurde. In der zweiten Hälfte war das tatsächlich überraschend guter Fußball dann auf, also besserer Fußball und etwas, was nach Fußball aussah und nach Chancen, die man herausgespielt hat und was einfach ja die Lust auf mehr jetzt ein bisschen geweckt hat und so ein bisschen Sicherheit hoffentlich den Spielern gegeben hat, den Fans ein bisschen Hoffnung gegeben hat und die Stimmung vielleicht auch so ein bisschen angefacht hat, dass man da ein bisschen optimistischer reingeht. Man hält sich daran auf jeden Fall fest, das ist bei mir auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das ein bisschen was bewirkt hat. Und ja, aber ich habe auch zu viel Inkonstanz in dieser Saison gesehen, um mich da jetzt zu sehr drauf zu verlassen, dass das schon ein Zeichen für kommenden Sonntag war.
Ja, dann ist natürlich diese ewig tolle Frage für dich eigentlich. Wie wichtig ist ein Derby-Sieg im Vergleich dazu, dass man die ganze Saison ja so ein bisschen ja den Erwartungen hinterherläuft, die Leistung nicht entsprechend ist, die Ruhe nicht im Verein ist. Kann dieser Derby-Sieg jetzt dafür sorgen, dass ein Stück weit davon das vergessen wird? Sollte man das nicht vergessen? Also wie ist so deine Gemengelage, sprich Derby-Sieg, Aufwiegung zu dem, was sonst im Verein so passiert?
Ja, ich glaube, man wird es nicht ganz aufwiegen können, aber er wird hoffentlich dann auch schon eine ganze Menge wieder gut machen. Also um die Fanseite zu beschwichtigen, ich glaube, dafür würde er einfach einen ganz großen Teil mit einbringen. Vor allen Dingen in dieser Konstellation, wenn du jetzt wieder vor dem Blauen landen kannst, einen ganz großen Schritt dann ja auch noch in die Richtung Champions League Qualifikation machen würdest mit einem Sieg und eben noch das Derby gewinnen würdest, wäre es halt sportlich auch schon wieder wesentlich rosiger, was das angeht. Soll ich weitermachen?
Das passt schon ganz gut, weil Raphael Wieswig ist gerade reingekommen in die Leitung. Es ist Freitag der 13. Ne? Und deswegen ist technisch heute alles anders, als es laufen sollte. Also es ist echt, also ich hoffe...
Tut mir leid, Jungs.
Ja, nun, es liegt nicht an dir, es liegt mehr an mir. Aber schön, dass du es auch noch jetzt geschafft hast, von der Bas 04 App, der Social Media Manager. Hallo Raphael.
Grüßt euch.
Ja, Christian, willst du deinen Punkt noch zu Ende führen eben?
Ja, dann sage ich vielleicht noch kurz, dass ich nicht hoffe, dass das viel Sportliches auf der sportlichen Ebene dann dafür sorgen würde, dass man sagt, ach, ist ja doch noch alles gut gelaufen, denn es wird im Sommer einfach nötig sein, da eine Menge umzukrempeln. Und ich hoffe und glaube auch nicht, dass das nicht verklärt werden würde dadurch, dass man dann am Sonntag hoffentlich da gewinnt.
Okay, Raphael, erstmal guten Tag, hallo und an dich auch die Ausgangsfrage, die ich Christian gestellt habe. Inwieweit ist dieses 4:4 aus der Hinrunde auch noch in den Schalker Köpfen da?
Also ja, wenn du über die Fans sprichst, ich glaube, dann ist er sowas von präsent. Das wird er auch nicht so schnell weggehen, auch nicht in den Folgejahren. Immer wenn wir dann über das Derby sprechen werden, dann wird sicherlich das 4:4 mit an vorderster Front stehen und darüber wird diskutiert. Und das soll ja auch so sein. Und das war ja schließlich auch ein besonderes Spiel, unabhängig davon, dass es ein Derby war. Weil das gibt's dann nicht alle Tage so ein Comeback einer Fußballmannschaft. Tedesco selber, wenn wir das auf die Profis des SV4 beziehen, der versucht das ein bisschen runterzuspielen und weiß noch nicht einmal, ob er auch noch mal ein Video mit der Zusammenfassung der Schalker Tore zeigt, weil er sagt, bei aller Emotionalität, die auch so ein Derby durchaus haben soll, gilt es vor allem kühlen Kopf zu bewahren, weil man ein Spiel gewinnen will. Von daher muss er wahrscheinlich so die Mischung finden.
Ja, drumherum, um Schalke und Dortmund klauen sich alle gegenseitig die Punkte, viele direkte Duelle, das fördert natürlich die Ausgangslage beider Vereine immens. Ja, aus Schalker Sicht jetzt diese Woche, ja, eine Hiobsbotschaft, Matija Nastasić fällt erneut bis Saisonende aus, Kreuzbandanriss im hinteren Kreuzband des rechten Knies, man hat aber dafür in der Innenverteidigung auch schon nachgelegt für die nächste Saison, Salif Sané wird von unten Hannover 96 nach Gelsenkirchen wechseln. Ja, Licht und Schatten bei Schalke 04. Wie schwer hat die Mannschaft und Tedesco diesen Ausfall von Nastasić jetzt genommen?
Jetzt muss man natürlich vorweg vielleicht zu dieser Personalie erstmal sagen, dass Nastasić sowieso im Derby gefehlt hätte wegen einer Gelbsperre. Von daher hätte man oder muss Tedesco sowieso umstellen und ich gehe schwer davon aus, dass Thilo Kehrer für ihn spielen wird. So viel jetzt erstmal zu der Kurzfristigkeit. Und ansonsten wird natürlich Nastasić definitiv fehlen und es ist schwer damit umzugehen. Nastasić gehört zu den Spielern, die alles andere als spektakulär spielen, aber extrem stabil, sehr zweikampfstark. Er ist wie ein Fels in der Brandung und spult sein Programm immer extrem souverän ab. Von daher ist der Verlust, auch wenn es jetzt nur noch in Anführungsstrichen 5 Spiele sind, also zumindest 5 Spiele in der Liga, plus im Optimalfall 2 Pokalspiele, ist der Verlust natürlich schon herbe. Er hatte Glück im Unglück. Es ist wohl nur in Anführungsstrichen ein kleiner Kreuzbandanriss im hinteren rechten Knie. Er wird nicht operiert, sondern das Ganze wird konservativ behandelt. Das heißt, der Traum von der WM ist auch wohl noch nicht geplatzt. Sportdirektor Axel Schuster hat auf der PK auch heute noch mal eigentlich schön erklärt, Schalke wird jetzt alles dafür tun, dass er einsatzbereit ist, weil es ist jetzt auch nicht so, dass Serbien sich alle 4 Jahre mit großer Sicherheit für eine WM qualifiziert und Nastasić hat dann natürlich auch den großen Traum, mit Serbien an der WM dann teilzunehmen.
Und die Personalie Sané?
Ach so, ja, Entschuldigung, du hast natürlich recht. Also Sané ist natürlich ein super Transfer. Kicker und Bild waren sich ja nicht ganz einig, ob 8 oder 11 Millionen Euro die Ausstiegsklausel ist. Der Kicker behauptet, dass diese 8 Millionen sich nur darauf beziehen, wenn er ins Ausland transferiert worden wäre. So oder so sind ja nur in Anführungsstrichen 3 Millionen Euro Differenz. Und ich finde, für so ein Kaliber von Spieler ist das heutzutage nicht mehr viel Geld, weil ich finde, ohne dass ich ihn jetzt jede Woche spielen sehe, weil er nun mal in Hannover spielt, finde ich ihn technisch erstaunlich stark für seine Körperlänge. Dazu ist er auch noch vielseitig einsetzbar, vielseitig zumindest im Sinne, dass er mindestens 2, 3 Positionen spielen kann. Ich glaube, in der Abwehr, Innenverteidigung kann er beides in der Viererkette. Er kann im defensiven Mittelfeld spielen, was er auch in Hannover schon gemacht hat. Er erinnert natürlich wegen seiner Körpergröße schnell auch an Naldo. Also Schalke wird da sicherlich noch mehr Kopfballgefahr im gegnerischen Strafraum entwickeln können und bei Standardsituationen gegen den S04 vielleicht noch mehr Absicherungen haben. Also ich denke, er ist nicht nur ein Naldo-Ersatz, dafür ist er, glaube ich, zu gut und von daher gibt es jetzt erst einmal überhaupt nichts gegen Sané zu sagen und ich hoffe auch mittelfristig und langfristig genauso wenig.
Christian, entscheidet dieses Derby über die Zukunft auf der Trainerbank? Kann das ein Spiel sein, in dem sich Peter Stöger den Job für nächste Saison krallt?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass da eigentlich schon die Entscheidung gefallen sein dürfte, dass Peter Stöger nächste Saison das nicht mehr machen wird. Und gab es Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass er sich die in Derby-Sieg in so einer Art und Weise holt, dass alle sagen, nee, den müssen wir jetzt doch halt. Dafür ist dann zum Beispiel auf der anderen Seite das 0:6 gegen Bayern zu nennen oder so. Und auch sonst viel so sonderlich viel Kredit hat er, glaube ich, nicht. Und das würde mich doch sehr überraschen.
Wer wird denn der neue Trainer?
Das kann ich dir nicht genau sagen, leider.
Schade.
Das ist spannend, ne? Das ist ja jetzt bei Bayern, das ist ja mittlerweile geklärt, bei uns noch nicht so sehr. Also Kovac wird es dann wohl doch nicht bei uns. Ja, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es dann doch ein bisschen Favre wird, den man dann ja jetzt im Sommer dann eher kriegen sollte, nachdem man es im letzten Sommer ja nicht geschafft hat. Ist das für mich noch die wahrscheinlichste Möglichkeit, denke ich.
Dann lass uns mal auf den Kader gucken für das Spiel bei Schalke 04. Wie sieht es da aus beim BVB?
Ja, da wüsste mich sogar auf dem falschen Fuß, weil ich mich da gerade noch gar nicht so fest mit beschäftigt habe. Ich glaube, Manuel Akanji, der ja am letzten Wochenende dann rausgerutscht ist, könnte wieder eine Option sein für Sonntag, wäre dann auch durchaus wichtig, wenn der wieder spielen könnte, weil ich den ganz gerne sehe und der in den letzten Wochen eigentlich ein ganz belebendes Element bei uns war. Kagawa ist, glaube ich, auch noch mal ein Stück mehr an das Mannschaftstraining herangerutscht und könnte vielleicht dann auch zumindest wieder zum Kader gehören. Und dann haben wir so Spieler wie Jarmolenko, der letzte Woche schon auf der Bank saß und vielleicht wieder zurücktreten könnte. Wobei ich da jetzt auch noch nicht so direkt sehe, dass der in die Startelf rutscht. Also so viele Veränderungen im Vergleich zur letzten Woche sehe ich jetzt in der Startelf zumindest noch nicht so auf uns zukommen.
Okay, Raphael, beim FC Schalke 04, wie gesagt, Nastasic ist zu ersetzen, da hast du Kehrer schon genannt. Embolo, wie geht's bei ihm aus?
Ja, da ist tatsächlich noch ein Fragezeichen hinter. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er in der Startelf stehen wird. Er hat einen kleinen Muskelfaserriss, hat mit dem Lauftraining im Laufe der Woche begonnen. Da muss man sicherlich noch abwarten. Schalke trainiert heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit, hat dann am Samstag noch eine Einheit und Trainer Domenico Tedesco meinte, dass man dann das Risiko abwägen muss. Geht es nach den Prinzipien von Tedesco, dann wird Embolo maximal eingewechselt, weil Tedesco eigentlich nur Spieler tatsächlich spielen lässt, die 100% einsatzbereit sind. Und ansonsten mit Amin Harit stand Anfang der Woche noch auf der Kippe, hat aber mittlerweile schon wieder normal mittrainiert, sodass er einsatzbereit ist. Und ja, neben Nastasic fällt noch Insua aus, der aber sowieso ja bislang in den sportlichen Überlegungen die Saison keine kaum eine Rolle gespielt hat. Ja, sodass eigentlich Tedesco nach wie vor da ordentlich Auswahl hat.
Ja, dann will dieses Revierderby natürlich auch noch getippt werden. Ich bin auf eure Tipps gespannt, auch von euch zu Hause. meinsportradio.de/tippspiel ist da die Adresse für eine Ausgabe 11 Freunde und No Sports. Die kann nämlich die Tagessiegerin oder der Tagessieger abgreifen an diesem Wochenende. Und Christian, dein Tipp hätte ich gern zuerst.
Ach je, ja. Ja, ist Derby. Da tippe ich jetzt nicht auf Unentschieden, da tippe ich jetzt nicht auf Niederlage, erst recht nicht. Und da muss ich auf Sieg Dortmund tippen. Ein Gegentor kriegen wir immer, außer letzte Woche. Und dann schießen wir mal 3. Dicke Lösung, sag mal 1-3 aus Gelsenkirchener Sicht.
Da kann Raphael nur lachen, offensichtlich, ja? Was ist dein Tipp?
Ja, ich muss lachen, weil ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen kann, dass Schalke deutlich verliert. Ich befürchte aber, dass die Serie der Remis zwischen den beiden Clubs aus den letzten Jahren sich fortsetzt. Es gab ja zuletzt, glaube ich, 4 Unentschieden in Folge. Beide Teams sind jetzt, wenn man mal die Serie von Schalke vor dem HSV spielt, ausklammert, immer wieder für Gegentore gut. Derby hat Christian gerade schon angedeutet, ist sowieso für alles Mögliche gut, deswegen tippe ich auf ein unterhaltsames 2-2.
Ja, Raphael, das ist auch mein Tipp, da sind wir uns einig. 2-2 und dann sehen wir mal, was am
Ende. Aber dann holen wir diesmal auf. Dann liegen wir meinetwegen 2-0 zu. Also wenn das so kommen muss, dann möchte ich bitte diesmal der Lachende sein von beiden.
Ja, ist für mein Nervenkostüm vielleicht auch besser. Ich war in der Hinrunde im Stadion in Dortmund und zur Halbzeit habe ich ja geschrieben, es wäre ein Erfolg, wenn es beim 4-0 bleibt. Also müssen wir nicht unbedingt nochmal haben.
So oder so, es wird unterhaltsam.
Und was anderes entgegen.
Es wird unterhaltsam und ich glaube, wir können es alle nur wünschen, dass es außerhalb des Stadions möglichst ruhig bleibt. Ich glaube, das sollte im Interesse aller sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Raphael Wiesweg, dem Social Media Manager der Buzz 04 App und bei Christian von Auf vor Ohren, dem BVB-Podcast auf schwarzgelb.de. Mein Name ist Kevin Schauer und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören beim Bully-Special zum 30. Spieltag. Nächste Woche natürlich dann der 31. Spieltag hier in der Vorschau auf meinsportradio.de. Zum Abschluss bleibt natürlich nur zu sagen, dass ihr beim Tippspiel mitmachen sollt, dass ihr uns bei iTunes gerne rezensieren dürft und Feedback jeder Art mit dem Hashtag BullySpecial auch bei Twitter äußern könnt. Ich wünsche euren Vereinen viel Erfolg am Wochenende, euch ein schönes Wochenende, macht was draus, bis dann, tschüss.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.